einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir haben Sonntagnachmittag, wir haben uns hier mit einem Teechen hingesetzt, der Christian und ich mit einem Kekschen.
Und genau, ich habe noch einen Kuchen gebacken. Einen
Kuchen hast du noch gebacken, war schön. Mhm. Draußen ist windig und kalt und wir sitzen hier schön in Decken gehüllt. Jeder auf seiner Couch, gucken raus und freuen uns, dass wir da nicht draußen sind oder vielleicht wären wir doch gerne draußen. Ist bei euch auch so windig?
Ja, sehr windig, aber die Sonne scheint.
Ja, genau. Sonne scheint, Wind weht. Und wir unterhalten uns ein bisschen über das Radfahren, weil ich habe sturmfreie Bude und dann dachten wir, nehmen wir mal Sonntagnachmittag auf. Ich könnte mich jetzt auch draußen auf die Terrasse legen und in der Sonne brutzeln und dabei den Wind mir um die Ohren, Ohren wehen lassen, wenn ich das hier so sehe.
Ja, bei der Windstärke kannst du die auch abpusten lassen,
ja,
die
vielleicht. Ohren. Vielleicht probiere ich das gleich mal aus. Vielleicht hole ich mir den ersten Sonnenbrand des Jahres. Im März. Keine Ahnung. Ich hab Bilder bekommen, meine Frau ist irgendwo auf irgendeiner Alm. Und da weht auch ganz schön Wind und die Sonne scheint. Gut, geht's alles gut?
Ja.
Gut.
Mir geht's gut.
Mir auch. Ja. Ich habe fast keinen Husten mehr. Was, schon fast. Ich vermisse ihn schon fast. Also, wo ist er hin? Nee, vermisse ich nicht. Bin ich ganz froh darum, dass der Dreck weg ist. Gehen wir einfach mal durch unsere heute gar nicht so unbedingt ewig lange Liste, aber dafür, ich finde, ziemlich breit gefächert. Und da sollte doch für jeden etwas dabei sein, wie es so schön bei der Samstagsabendsunterhaltung mit Dieter Thomas Heck immer hieß. Fangen wir mal an mit etwas, was im ersten Moment überhaupt nichts mit Fahrradfahren zu tun hat, aber mich irgendwie so in den letzten oder vor zwei Wochen so aus der Bahn geworfen, klingt übertrieben, aber ich habe doch mal einen Moment so innegehalten und dachte, krass. Und zwar ist Keith Flint gestorben. Jeder sagt jetzt, wer? Nein, also die wenigsten sagen hoffentlich wer. Ich weiß auch, dass ein Hörer von uns im letzten Dezember noch auf dem Konzert war und ich auch im letzten Dezember auf dem Konzert war und ja, seitdem ist Prodigy nicht mehr das, was sie mal waren. Hast du das auch so mitgekriegt? Aber du bist nicht so ein Prodigy Fan.
Ich hab die gehört, als die ihre Hochzeiten hatten. Also
wie? Also die letzten 15 Jahre?
Ja, so ziemlich genau vor 15 Jahren wahrscheinlich oder 20?
20. Ich glaube, The Fat of the Land ist 1997 oder 98 rausgekommen. Hm.
Ja, nee, da war ich da mehr involviert, jetzt die letzten Jahre eigentlich gar nicht mehr.
Nee. Also ich habe das auch immer, ne, also damals erinnere ich auch noch, wie bei uns in der WG kurz vor der Jahrtausendwende das Zeug rauf und runter oder sehr, sehr laut zur Freude der Nachbarn lief. Habe das jetzt auch irgendwie nicht mehr so richtig mitgekriegt, aber gehörte immer zu den Bands, wo ich gedacht habe, die muss ich einmal live gesehen haben. Und das ist mir dann noch mehrfach geglückt und jetzt im Dezember noch sogar. Und war dann jetzt, also vor allen Dingen ne, aufgrund der zeitlichen Nähe, also ne, im Dezember noch gesehen und jetzt irgendwie bei der Arbeit kam der Björn vorbei und meinte, und hier schon gesehen, ich hatte es zwar schon gesehen, aber ich war doch irgendwie so, ach, muss doch nicht sein. Weswegen ich sie aber überhaupt nur erwähne, oder weswegen ich dachte, das wäre zumindest eine Erwähnung wert, was man dann halt so mal abends macht, ne, und mal guckt, warum, weshalb und gibt es da irgendwie, ne, also einfach mal Twitter mit Rest in Peace Keith oder so durchgegangen und dann sah ich eine Fahrradfirma und zwar Mason Cycles. Wird wahrscheinlich, also dir war es sofort ein Begriff, den Namen hatte ich jetzt nicht so präsent, muss ich gestehen, aber ne, hatte schon das ein oder andere Bike gesehen und als ich dann auf der Webseite war, war mir auch wieder einiges klar. Haben ein Bild getwittert und zwar irgendwie so sinngemäß hier, wie erschockt und bla 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 bla. Und was irgendwie, ne, also was jedenfalls das Ding war, dass auf dem Bild, ich weiß nicht, ob er es war, Dom, mit Keith Flint da mit einem Rennrad abgebildet war. Reynolds-Laufräder, schönes Ding. Und da habe ich irgendwie so gedacht, ach komm, es war auch noch einer von uns. Also er war früher Mountainbiker, hatte auch, das wusste ich auch nicht, ein Motorradrennteam.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob als Inhaber, ich vermute es fast, so klang es zumindest. Also Motorradrennteam, was ihm gehörte. Was auch gar nicht so unerfolgreich war, was ich glaube, dieses berühmte Isle of Man Rennen, glaube ich, mal gewonnen hatte, aber das ist alles hier, ne, mit der gehörigen Portion Skepsis zu sehen, was ich erzähle. Naja, und dann habe ich gefragt, dass ich das irgendwie gerne im Podcast erwähnen würde, mit dem Bild auch, ob ich das Bild benutzen dürfte, weil sowas fragt man ja gehörig an. Und dann gab es so einen Twitter-Dialog hin und her so ein bisschen und da hat er mir nochmal bestätigt, dass er also wirklich so ein Rennradfahrer auch war und dass er mehrfach mit ihm unterwegs war in der Gegend um, ich glaube, Essex war das. Und ja, also Keith Flint war auch ein Rennradfahrer, schon lange irgendwie clean von allem Bösen. Und das habe ich dann irgendwie noch mehr so irgendwie, ach komm, er war einer von uns irgendwie. Wollte ich, also fand ich jetzt nur, weil ich die Musik sehr, sehr schätze, immer noch natürlich. Und dachte mir, das sollte man erwähnen. Also wer alle immer nur gedacht hat, der Verrückte aus dem Firestarter-Video, wie gesagt, er war Rennradfahrer, so wie wir.
Ja, ich hatte ein völlig anderes Bild jetzt bis zum Schluss von denen. Und zwar, dass es mehr so ein Drogi ist und irgendwie nicht da runterkommt. Und ja, also dass der in irgendeiner Art und Weise Sport treibt, das hätte ich mir als letztes irgendwie vorstellen können.
Der ist auch irgendwie zwei oder drei Tage vor seinem Tod noch bei einem, ja, ich würde es jetzt hier wahrscheinlich Volkslauf nennen oder so ein örtlicher Lauf. Wettkampf irgendwie mit einer Zeit gelaufen, wo ich jetzt gesagt hätte, also das hätte ich nie geschafft. Ja, und von den Drogen und Alkohol und so schon mehrere Jahre irgendwie losgekommen. Ja. Hm. So kann man sich mal täuschen. Also war mir auch vorher überhaupt nicht bekannt, aber jetzt was war mehr und ja, umso, ich will nicht sagen umso trauriger, weil es ist so oder so tragisch traurig, wenn ein Mensch aufgrund von, ja, ich würde es jetzt dann schon als Krankheit bezeichnen, dann irgendwie einen Schlussstrich zieht, aber ich dachte, ich erwähne es einfach mal so hier. Und ja. Steffen, wir hatten noch das Glück, ihn zu sehen und das ist auch sehr, sehr schön. Es war wirklich ein fantastisches Konzert. Ich weiß nicht, ob ich das damals nicht auch erwähnt habe. Es war wirklich, wirklich, wirklich gut. Muss man einfach so sagen. Ja, dann gehen wir jetzt zum gemütlicheren Teil der ganzen Geschichte hier über, sage ich einfach mal. Und gucken mal, was wir sonst in der normalen Themenliste alles so drin haben für euch und Gedenken an Keith Flint. Einfach nochmal. Ja, jeder, wenn er nochmal auf der Party den Firestarter hört, dann wisst er, da ist er vielleicht mit dem Fahrrad zum Konzert gefahren. Du machst einen Stammtisch auf.
Es gab einen Stammtisch.
Ach, es gab einen? Okay.
Ja, und ich habe einfach mal teilgenommen. Also der findet regelmäßig statt und ja, wir haben das so ein bisschen ausgenutzt, um uns da zu treffen und über ja, typische Themen halt zu diskutieren.
Also die Stammtisch-Themen. Also
ja, genau. Es gibt halt jeden, ich weiß nicht, ob es jeden Dienstag oder alle zwei Wochen dienstags, da ist so eine Runde in der Atmosphäre in Essen. Das ist halt so, habe ich schon das ein oder andere Mal hier erwähnt. So ein ganz netter Laden in Essen. Und ja, da treffen sich dann immer ein paar Leute und labern über so Fahrrad-related Stuff.
Also eigentlich das, was wir machen, nur die haben kein Aufnahmegerät dabei stehen.
Die haben was?
Wie wir es hier machen, nur ohne Aufnahmegerät im Prinzip. Vielleicht
ja, so ungefähr.
Vielleicht sollten wir das Aufnahmegerät da hinstellen und könnten dann so einen längeren Urlaub machen.
Ja, könnte man machen, ja. ja. Es war auf jeden Fall nett. Und
wie viele Personen sind da und ist das eine ständige Veranstaltung? Also ist das jetzt regelmäßig immer jeden zweiten Dienstag oder war das jetzt
ja, das
als Folgeerscheinung auch von dem Vortrag von Thorsten in der Atmosphäre? Oder?
Nee, das ist da regelmäßig. Ich frage mich nicht seit wann schon, aber die treffen sich da auf jeden Fall regelmäßig. Und das sind auch nicht immer dieselben Nasen, also Ich war da jetzt vorher auch noch nicht bei und die drei Leute, die ich da mitgebracht hatte, die waren da vorher auch noch nie. Mhm. Oder warte mal, zwei waren es. Mit mir insgesamt drei, die da als erstes Mal halt waren und ja. Ja.
Wie viel Personen so grundsätzlich?
Insgesamt waren so 7, 8 Leute. Ja.
Okay. Gibt's da irgendwie eine Form, also ich finde das ja sehr, sehr schön und sehr, sehr nett, gibt es da irgendwie eine Form, wie man das unterstützen kann im Sinne von, haben die einen Twitter-Account, haben die eine Facebook-Seite, gibt es da irgendetwas oder ist es einfach so völlig informell, dienstagsabends 19 Uhr in der Atmosphäre?
Weil das, ja, das, ja, es gibt eine Webseite, die heißt adfc.de.
Ah, Okay, also ist das angegliedert an den ADFC, Allgemeiner Deutscher Fahrt?
Ja, das habe ich allerdings auch erst danach erfahren. Also war mir gar nicht so klar.
Ja, das ist Politik. Das ist Politik, Christian. Da bist du halt in die Falle reingetappt, ne?
Ja, jetzt stecke ich da mit drin.
Genau. Ah, jetzt steckst du mit drin. Also hast du dann gleich auch, also ich dachte, im Ruhrpott kriegt man erstmal das SPD-Parteibuch, bevor man irgendeinem Verein beitreten darf.
Ja gut, das hat ja jeder hier, ne? Arbeiterklasse.
Ja. Glück auf.
Ja.
Also da hast du dann auch gleich ADFC-Mitgliedschaft eingetütet, ja?
Ja, musste ich.
Musstest.
Hätte ich nicht teilnehmen können. Nein, so. Quatsch. Ganz so eng wurde das nicht gesehen, aber es waren halt einige dabei, die man jetzt eindeutig diesen Flügel zuordnen konnte.
Okay. Also, die haben nicht mit Alkohol gefügig gemacht und dann
Kettenöl.
Mit Kettenöl, mit kleinen Geschenkchen, Präsenten gefügig gemacht und dann hast du unterschrieben.
Genau.
Ah, okay. Ja. Es ist ein ADFC-Stammtisch sozusagen. Jetzt verstehe ich so langsam. Jetzt.
Ja, ja, genau.
Hast mich genauso ins Box, also auf die sichere Seite gezogen und dann erst jetzt, wie es sozusagen mit dir gemacht wurde.
Ja, ich hatte das, also ich wusste das jetzt auch gar nicht. Ich meine, das ist ja jetzt nicht unbedingt irgendwas Schlimmes.
Ne? Nein, um Gottes Willen.
Nur, dass das, weil jeder hat da ja irgendwie so eine spezielle Vorstellung von, also ich meine, okay, Stammtisch alleine, das hört sich ja auch schon so ein bisschen angestaubt an. Ja. Aber ADFC-Stammtisch, das ist, glaube ich, nochmal so eine Krönung.
Ja, nee, also ich fahre hier immer, ich weiß nicht, wie er heißt, das muss ich, während ich das erzähle, nachsehen. Wenn ich hier dieses Gelände, wo wir drauf wohnen, verlasse, ist auf der gegenüberliegenden Seite, je nachdem von welcher Seite man rausfährt, gibt es einen, wie heißt das, einen Kleingartenverein.
Mhm. Schrebergarten.
Schrebergarten, genau, das Wort fiel mir gerade nicht ein. Und dieser Kleingärtnerverein heißt Kleingärtnerverein Hoffnung e.V. Ja, und das ist für mich noch mehr Inbegriff von Stammtisch als alles andere. Weil sein Kleingärtnerverein dann Hoffnung zu nennen, finde ich schon, also das ist nochmal eine Nummer drüber. Also
ja, da gibt es bei den Kleingärtnern, da gibt es auch Amtsschimmel. Das gibt's schlimm.
Ja. Naja, also da wurdest du dann verpflichtet und bist jetzt Mitglied.
Ich bin tatsächlich jetzt Mitglied. aber das hat jetzt nicht unbedingt irgendwie mit dem Stammtisch zu tun. Das, die Idee, die hatte ich schon seit längerem und fand das irgendwie ganz reizvoll, da einfach mal auch die aus meiner Perspektive dann doch die richtigen Leute zu unterstützen, die irgendwie den Radverkehr so ein bisschen bei uns voranbringen können. Mhm. Weil wenn man das jetzt mit wenn man Deutschland einfach mal mit Ländern vergleicht, wo das Ganze ein bisschen erfolgreicher läuft mit höherer Priorisierung vom Radverkehr im Vergleich zum Pkw-Verkehr, da fällt dann ja direkt die Niederlande ein oder auch andere skandinavische Länder. Aber der entscheidende Unterschied ist halt zwischen Niederlanden und Deutschland. Ich hatte das irgendwo gelesen, weiß ich jetzt nicht mehr wo, dass die Niederländer, die haben einfach, und das natürlich auch schon seit längerem, eine viel größere Lobby für die Radfahrer. Und wie will man das machen? Wie will man diese Lobby vergrößern, die es bei uns gibt, wenn nicht durch ein ADFC? Also ich wüsste es jetzt nicht.
Ja, ist jetzt die naheliegende vielleicht wirklich die naheliegendste Lösung, ne? Ich bin halt nicht so ein Vereins-Gedöns Mensch.
Ja, ist ja immer die Frage,
wie man sich
da beteiligt. Ne?
Ja, genau.
Man ist eher aktiv oder passiv. Das Ganze geht natürlich auch passiv, dass man die einfach mit der Jahresgebühr unterstützt und das war's.
Ja, ja, genau, das meine ich auch. Ne? Gibt's denn jetzt, mal abgesehen von den, sagen wir mal, moralischen Gesichtspunkten, da irgendwelche Vorteile, die du dir da jetzt, also irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe jetzt mal kurz beim ADFC auf der Seite geguckt, ne? Hier Vergünstigung da, aber das sind ja halt doch alles Sachen, wo ich jetzt sage, okay, ADFC Pannenhilfe. Das klingt doch interessant. Kommen die dann und pumpen mir den Reifen wieder auf?
Ja, ich glaube, sowas machen die tatsächlich. Aber ich meine, dafür brauchst du eine ADFC-Plus-Mitgliedschaft. Das gibt es nämlich auch noch.
Ach Gottchen, dann wird das schon wieder zu kompliziert für mich.
Ja, das ist wirklich ein bisschen... Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es so eine Pannhilfe und kann sein, dass sie nur in Deutschland kommt, wenn du irgendwie einen Defekt hast oder so. Und wenn du jetzt im europäischen Ausland unterwegs bist, dann brauchst du die Plus-Mitgliedschaft. Irgendwie so ist das. Und was es halt auch noch gibt, ist eine Rechtsschutzversicherung. Wenn, aber auch nur, wenn du als Verkehrsteilnehmer jetzt irgendwie im öffentlichen Raum unterwegs bist mit Fahrrad oder ja, öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß, dann bist du rechtsschutzversichert, nicht mit PKW. Okay. Ja, das fand ich eigentlich ganz attraktiv. Und ansonsten, es gibt einen 15-Euro Werkstattgutschein irgendwie, naja, also...
Aber ist es ja mehr auch, denke ich mal, eine ideelle Unterstützung und
ja.
Wie viel kostet das im Jahr?
Ich habe jetzt, also ich habe für eine Familie 68 Euro bezahlt.
Okay.
Und dann sind dann halt alle mit drin im Haushalt. Mhm, mhm.
Ja, das ist ja jetzt auch noch, ich sag mal, ein überschaubarer Betrag. Vor allem, wenn die Kleine da im Hintergrund auch noch mit dabei ist.
Ja, ja, die wollte gerade mal Hallo sagen.
Dann Glück auf und ne, willkommen im Verein.
Ja.
Aber das, wie du schon am Anfang sagtest, das ist jetzt nicht irgendwie zwingend Voraussetzung für diesen Stammtisch. Und wirst du jetzt öfters vorbeischauen oder vielleicht komme ich da auch mal irgendwann vorbei? Oder werde ich dann auch direkt
sagen? Ja. ob ich da öfter noch hingehen werde, gute Frage.
Aber es ist direkt bei dir um die Ecke irgendwie gewesen, ne?
Ja, es ist nicht so weit. Irgendwie 7-8 Kilometer mit einem Rad.
Na, okay, das ist schon mehr als um die Ecke. Sag ich mal vorsichtig.
Ja. Ja, mit. Ja, ich kann mir schon vorstellen. Also allein wegen den Laden, den ich wirklich schön finde. Auf jeden Fall, ja.
Vielleicht sollte ich da auch mal irgendwann, wenn es irgendwie zeitlich klappt. Vielleicht komme ich auch mal mit, aber um meine Unterschrift da so abzuluxen, bedarf es dann schon mehr. Das sage ich direkt vorher bereits. vielleicht, ich habe das ganz kurz noch hier eingefügt, weil es an dieser Stelle irgendwie passt, weil es nämlich auch, mir ist nämlich, wo du es jetzt sagst, auch aufgefallen, dass ich auch mal bald bei einer ADFC-Veranstaltung bin. Bloß jetzt hat es irgendwie in unserer Liste ist es weg. Und zwar ist bald in Köln die Critical Mass.
Ja, Critical Mass. Ach, da habe ich schon von gehört.
Ja, Critical Mass kennt ja jeder. Und da gibt es dann die Critical Mass, wo es quasi eine für Kinder angepasste Veranstaltung gibt. Und das finde ich eigentlich noch eine schönere Veranstaltung, weil ich habe immer das Problem, dass die Critical am Freitags nachmittags um 5 oder 6 irgendwie so um den Dreh ist und das schaffe ich einfach nicht. Also das kriege ich nicht hin, wenn ich nicht durch Zufall frei habe oder sonst irgendwas ist. Und die Critical Mass ist dann am Sonntag, dem 7. April 14 bis 16 Uhr. Und also in gut 4 Wochen. Oder genau 4 Wochen wahrscheinlich, ne? Ich gucke jetzt mal im Kalender. 3 Wochen, 4 Wochen. Naja, egal, in naher Zukunft. Und geht 2 Stunden nur und das ist halt genauso, wer Critical Mass kennt wahrscheinlich jeder, ne? Also politische Radfahrt durch die Stadt. Und Critical Mass ist das gleiche, nur mit Kindern. Ich hoffe mal, dass meine also ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Weil hin zu dem Platz, wo es anfängt, dann die Demonstration und dann wieder zurück, das wird meine Kleine auf keinen Fall schaffen. Ob ich irgendwie.
Hast du keinen Fahrradanhänger?
Nee. Ich möchte auch,
das wäre praktisch.
Ja, das wäre in dem Fall jetzt echt praktisch. Ob ich ihr Bookie-Rad einfach irgendwie mir auf den Rücken schnalle und dann mit ihr und meiner Frau auf dem Gepäck, also bei meiner Frau auf dem Fahrrad sitze. Ich muss mir das nochmal durchdenken, wie das irgendwie funktionieren wird. Ich hatte schon fast überlegt, ob ich mir noch dieses eine komische Ding, was du da hast, zulegen soll, weißt du, um etwas festzumachen am Lenker.
Ach, dieser Spanngurt.
Ja, genau. Aber dann fiel mir ein, ich habe auch so Spanngurte, weißt du, so eine Spinne, wie man da, womit man hinten den Kofferraum irgendwie zumacht, wenn er nicht zugeht. Hm. Habe auch schon immer solche Lösungen überlegt und mit der Bahn hinfahren und alles durcheinander. alles schwierig, alles kompliziert.
Ja, oder eine große Sporttasche oder irgendwie sowas.
Ja, ich habe auch keinen Gepäckträger an meinem Rad, ne? Das ist halt auch bloß irgendwie. Müssen wir mal gucken, aber ich hoffe, das geht irgendwie hin. Oh, mir ist noch ein Thema eingefallen gerade, was ich unbedingt noch hier einfügen muss. Machen wir ganz am Ende. Ja, aber wenn ihr hier aus der Kölner Gegend seid oder vielleicht sogar aus Köln selber, Bonn oder so, und ihr habt Kinder, dann überlegt doch mal, ob ihr da hinfahren sollt. Ich denke mal, diese Friday-Future-Geschichte an einem Freitag, ne, da sind ja Kinder schon auf der Straße und das kann an dem Sonntag für Fahrradinfrastruktur auch nicht schaden. Deswegen 7. April, 14 bis 16 Uhr Köln am Rudolfplatz. Das wird bestimmt rund und ich hoffe, meine Kleine macht das irgendwie mit, dass sie auch so weit schon kommt.
Was ist das denn überhaupt für eine Veranstaltung? Also Eltern mit Kindern fahren
du,
da?
Ja, also ne, du musst es ja so sehen. Also Critical Mass ist ja auch im Prinzip alles kann, nichts muss, ne? Weil es gibt ja niemanden, der da wirklich verantwortlich ist. Ne? Also es gibt zwar Organisatoren, aber im Prinzip ist das ja eine Veranstaltung im Sinne von selbstorganisiertes gemeinsames Fahrradfahren. Und das ist auch genauso. Also hier auf der Seite, wir fahren gemeinsam eine Runde mit dem Fahrrad durch Köln, gemeinsam mit und als Kinder und Jugendliche. Mobilität als Menschenrecht ist bei der, ist sogar als Demonstration bei der Polizei angemeldet und wird von denen begleitet. Also ja, ist sozusagen. Ja, ist
wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, ne, wegen den Kindern.
Ja, weil, kann ich mir auch vorstellen.
Weil der Critical Mass, also Critical Mass wird ja normalerweise nicht angemeldet. Ja.
Ich weiß noch, es gibt auch in Köln so eine Sternfahrt, wo dann aus verschiedenen Stadtteilen und verschiedenen Gegenden Leute zu einer Demonstration an einen zentralen Platz fahren. Da sind meine Frau und ich auch mal mitgefahren. Als die Kleine noch so klein war, dass die, was heißt noch so klein war, also auf dem Kindersitz gerade sitzen konnte. Und da sind wir dann mitgefahren. Mal gucken. Also ich kann mir das vorstellen, dass sie sehr viel Spaß dabei haben wird, mit anderen, vielen anderen Kindern dann Fahrrad zu fahren. Und der Weg, der da gefahren wird oder genommen wird, wenn das jetzt so ist, Start Rudolfplatz, Ziel Rathenauplatz. Ich weiß nicht, was für ein großer Bogen da gefahren wird noch, aber man kann es einfach mal probieren. Schauen wir mal. Und man wird da ja bestimmt also ich gehe davon aus, dass die Kleine einfach auch mitgerissen wird von der Euphorie und allem. Gucken wir mal, was da passiert.
Ja, genau. Also,
solange sie es nicht als erstes Rennen ansieht, ist ja alles gut. Schneller sein als die anderen oder irgendwie sowas. Ein großer Spaß und für einen guten Zweck, was will man mehr? Zum nächsten Punkt, jetzt geht es um ein bisschen was Technisches. Das war recht lustig, weil eigentlich, ne, das war ja, die Ankündigung war ja ein Tag nach unserer letzten Sendung, glaube ich. Oder zwei Tage, ein oder zwei Tage nach unserer letzten Sendung und ich wusste das schon und durfte natürlich nichts sagen oder konnte nichts sagen, aber ich hatte schon so die ein oder anderen Details mitbekommen, dass da etwas Großes vor der Tür steht. Und ja, dann ist es dann ein, zwei Tage später passiert und zwar hat SRAM mal ganz tief in die Trickkiste gegriffen und hat sich gesagt, lass uns mal was Neues machen, lass uns mal eine elektrische Mountainbike-Gruppe machen vor allen Dingen. Und lass uns auch mal unsere elektrische Rennradgruppe überarbeiten und lass uns mal alles neu denken. Und das ist dann passiert. Und du warst dann traurig, dass du jetzt nicht mehr State of the Art bist.
Ja, genau. Das ist natürlich jetzt blöd für mich.
Ja.
Gerade eine Gruppe gekauft, wobei so lange, also ist ja doch jetzt schon ein paar Monate her. Und naja, jetzt gehört sie zum alten Eisen.
Ja, aber ist ja immer so. Ne? Also deswegen, ich finde auch immer diese Gedanken, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, im Februar ein neues Telefon brauche, weil mein altes kaputt gegangen ist, kann ich ja jetzt nicht bis irgendwie zur nächsten Vorstellung eines iPhones warten, wenn ich unbedingt eins möchte, sondern muss ich eins kaufen. Ne? Und wenn man ein Rad aufbaut, dann will man es ja in dem Moment aufbauen. Und dann nützt es ja nichts, wenn man sagt, ich warte jetzt noch. Also es nützt in den seltensten Fällen was, sagen wir mal so. Es gibt schon durchaus Situationen, wo ich mir dann auch denke, würde ich das jetzt machen oder würde ich es nicht machen? Aber in dem Fall, naja. Ja, also ich glaube, die meisten unserer Hörer haben alles schon mitbekommen und alles gelesen und es wurde auch schon fast alles gesagt. Deswegen sind wir jetzt natürlich in der blöden Situation, hätten wir damals zwei Tage später aufgenommen, hätte man es jetzt brandneu und frisch als aufbereiten können, aber jeder weiß ja eigentlich schon, hat alles schon gehört und alles schon gelesen, behaupte ich jetzt einfach mal. Vielleicht können wir noch so ein bisschen, wie gefällt es dir denn rein optisch?
Eigentlich recht gut.
Ja.
Also. Die Kugel sieht halt wieder anders aus. Aber ich mag die irgendwie. Also ich habe jetzt auch schon von den einen oder anderen gehört, dass die Optik nicht so ganz gefällt. Vor allen Dingen die Optik der Kurbel, aber kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen.
Ja, ich finde, es sieht ein bisschen spacig aus, ne? Also mit diesem sehr, sehr, wie soll man sagen, filigran gebauten, nicht mehr geraden oder nicht mehr symmetrisch aufgebauten Streben von der Red-Kurbel. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass bei diesem, wenn man es als Powermeter nimmt, dass das Quark-Bauteil direkt den Kurbelarm verlängert auf der anderen Seite rüberschaut. Dass, ne, also der Kurbelarm endet sozusagen nicht mehr mit der Kurbelschraube, sondern geht es noch so ein bisschen weiter drüber hinaus. Das finde ich, sieht ein bisschen komisch aus, aber insgesamt finde ich das sehr, ich glaube, jeder Mensch aus der Werbung würde den Begriff frisch benutzen. Ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist, aber ich finde es optisch auch sehr, sehr, sehr gelungen. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Und ja, die neue Ansätze, also mit veränderten Übersetzungen zu arbeiten, nicht mehr das klassische 5034 oder 5339, doch, gefällt mir auch. Also mal so ein bisschen Sachen überdenken und wegschmeißen und neu machen, sehr, sehr schön. Also ich, wenn mir nicht im Moment das Geld fehlen würde dafür, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, mir das auch mal ans Rad zu dengeln.
Ja, Geld ist ja natürlich
das Stichwort.
Problem. Also kann zum Problem werden oder beziehungsweise, dass man nach dem Kauf kein Geld mehr hat, weil es ist ja doch recht teuer.
Ja, aber ich denke mir auch immer, also das ist halt, wie soll man sagen, das ist halt auch in mancherlei Hinsicht ist das jetzt mal so ein Ding. Also Sven war ja schon immer oder war schon mit der normalen ETAP oder mit der ersten ETAP, sagen wir mal so, einfach mal auf dem innovationsmäßig auf dem anderen, ne, das war einfach mal eine riesige Innovation, die hat doch keiner vorher so probiert, das hat es vorher nicht gegeben. Und wenn man so weit vorne ist im Vergleich zu anderen, dann muss man natürlich auch einen Preis mal aufrufen, der vielleicht mehr ist als andere oder mehr ist. Aber wenn du dir jetzt anschaust, wenn man jetzt mal so ganz oben bei den Gruppen, ne, also wenn ich mir jetzt einfach mal anschaue, welche Gruppen gibt es zu welchem Preis? Und mir dann sage, alles klar, ich suche jetzt mal einfach in dem Webshop meines allergrößten Vertrauens, nämlich Bycomponents, habe ich mir aufgerufen. Ich gucke jetzt einfach mal Komplettgruppen, Rennrad, sortiert Preis nach unten. Dann ist die erste Gruppe eine Shimano. Ne, du kannst eine Shimano Dura-Ace elektrisch mit Powermeter und Scheibenbremse für 3.799 Euro shoppen. Geht auch mit 3.8 noch weiter. Ne, also ich finde immer, klar ist das sehr viel Geld, das ist unbestritten, aber das ist halt auch im Moment irgendwie so, keine Ahnung, das ist halt das dickste Auto bei BMW und der dickste Mercedes kosten auch deutlich mehr als die kleinen Dinger, ne? Und das ist halt die größte Ausbaustufe, die es gibt, und wenn man das haben möchte, wenn man meint, man muss das haben, dann muss man halt auch, denke ich mal, in die Tasche greifen dafür. Aber es war ja schon immer so, dass diese Technologien dann irgendwann mal in 3, 4, 5 Jahren zu den anderen Gruppen runterwandern. Und dann auch die Fahrer, die nicht das Geld investieren wollen oder können, davon profitieren werden. Insofern sehe ich das jetzt noch entspannt. Ich zum Beispiel kann mir sehr, sehr gut vorstellen, das Ganze unelektrisch, aber mit den gleichen Abstufungen und so weiter und so fort, mal Anna Force oder Gruppe zu sehen. Ne? Also, nicht? Also ich finde es auch sehr, sehr gelungen. Die Steuerung mit der App, also dass man dort Einstellungen vornehmen kann, ist ja dann auch so ein bisschen wie Wahoo. Also, ne, das sehen die. Ich habe mich schon gefragt, warum eigentlich nicht SRAM Wahoo direkt kauft.
Tja.
Ich finde, die würden irgendwie gut zueinander passen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich meine.
Sind das nicht auch beides amerikanische Unternehmen?
Ja. Sind es. Und vor allen Dingen, aber hatten wir eigentlich schon darüber gesprochen, dass das Tax von Garmin aufgekauft wurde?
Nein, hatten wir noch nicht.
Fällt mir auch gerade jetzt in dem Zusammenhang nochmal ein. Ich muss mir bessere Notizen machen. Ne? Also ab jetzt wird es bei Tax mit Hardware und Software schwierig. Ja, also ich glaube, wir sind beide meiner Meinung, wenn man das Geld hätte, wird sich die Access auf jeden Fall ans Rad schrauben. Alles andere, also es ist nur eine Geldfrage.
Ja, wobei eine Sache, die stößt mir dann doch noch so ein bisschen sauer auf. Also die Diskussion kam auch so in den letzten Wochen nochmal hoch, dass wenn die Kettenblätter abgefahren sind, man die nicht einfach so austauschen kann, sondern irgendwie diese ganze Einheit mit dem Powermeter verschrotten muss.
Okay.
Irgendwie sowas war das. Und dann hat SRAM wegen der Kritik allerdings reagiert und die bieten jetzt so ein Austauschprogramm an, man muss die Kurbel quasi einschicken und bekommt dann für die Hälfte des Preises wieder so eine neue Einheit mit dem Power Meter.
Ah, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist,
ja, allerdings trotzdem nur eine geringe Beruhigung der Gemüter, weil es ist halt immer noch um ein Vielfaches höher, diese Einheit mit dem Power Meter da zum halben Preis zu bekommen, als wenn man jetzt einfach die Kettenblätter nur neu kaufen müsste.
Weißt du, ob das für nur die Einheit mit Power Meter gilt oder ob das auch für sozusagen die anderen Einheiten, also auch für normales
keine Ahnung.
Okay, dann schreibe ich mir das mal auf als Recherche für das nächste Mal, dass wir da nochmal vertieft reingehen. Ja, das ist natürlich wenig Erfreuliches, wobei die einzelnen Komponenten, ich weiß auch nicht, wie das laufen wird, dann die einzelnen Komponenten gibt es ja teilweise noch gar nicht einzeln. Also wie sich das gerade darstellt. Hast du gerade das Mikrofon verschluckt oder arbeitest du daran, dass du es noch klein gekaut kriegst?
Nee, sorry. Der Kopfhörer saß gerade irgendwie falsch.
Ist er nicht
und hat gedrückt.
Ja. Und natürlich die, kurz zumindest, auch wenn es nicht unsere Kernkompetenz hier ist, die Mountainbike-Gruppe erwähnt. Das ist natürlich da jetzt auch der Evolutionssprung, auf den einige schon gewartet haben. Dass man halt am Mountainbike auch elektrisch stellt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, bei den Mountainbikes profitiert, die profitieren irgendwie noch viel mehr von dem nicht mehr vorhandensein von Kabeln. Weil du hast ja im Zweifel, hattest du ja beim MTB links, rechts zwei Bremskabel, dann hattest du noch das Kabel von der Sattelstütze, dann hattest du noch das Kabel vom Umwerfer und dann noch das Kabel vom Schaltwerk. Im schlimmsten Falle, ne, hattest du
ja, also und das Kabel von der, hattest du da schon aufgezählt, von der versenkbaren Sattelstütze? Ja,
hatte ich schon. Also fünf Kabel im Extremfall und das kann man ja jetzt dadurch einfach auf zwei, also man konnte es vorher schon auf vier reduzieren, indem man einfach gefahren ist, aber so kannst du es jetzt einfach auf die zwei Bremsen reduzieren, weil versenkbare Sattelstütze mit Elektrik gab es vorher von Magura auch schon, ne, aber jetzt alles aus einer Hand irgendwie mit versenkbarer Sattelstütze, die Reverb und dann die Schaltung auch noch. Also dadurch werden Mountainbikes, finde ich zumindest, jetzt so kurzfristig, mittelfristig auch deutlich nochmal gewinnen im Sinne der Optik. Also ich glaube, wird noch schneller.
Und ich meine, man kann das auch kombinieren. Also du könntest ja zum Beispiel die versenkbare Sattelstütze auch ans Rennrad flanschen.
Ja, kannst du machen, aber macht halt wirklich nun gar keinen Sinn.
Bist du ja so sicher? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das für einige, die so einen Zeitfahraufsatz verwenden, wo ja verschiedene Sattelhöhen durchaus dann Vorteil sein können. Also wenn man jetzt auf einen Auflieger drauf liegt, dann möchte man vielleicht einen Sattel haben, der ja ein bisschen tiefer liegt.
Nein.
Oder nein?
Nein. 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 Einfach nein.
Okay.
So, brich ab. Im besten Fall schneide ich es raus, ja? Nein. Nee, das macht einfach keinen. Also die sind halt versenkbar, damit du beim Mountainbike, dass der Sattel dir nicht im Weg ist, wenn du irgendwie einen Trail runterfährst und so weiter. Aber du hast ja beim Zeitfahren hast du ja noch eine deutliche Überhöhung. Das heißt, du hast den Sattel ja nochmal vielleicht sogar ein bisschen höher gestellt, damit du aus aerodynamischen Gründen das besser geformt ist. Also beim Rennrad fällt mir wirklich kein Fall ein. Ich lasse mich da gerne von Hörern auch korrigieren, wo sie sagen, dass das beim Rennrad sicher Sinn macht. Vor allen Dingen, es wäre ja auch schwierig, das genau zu justieren. Ne? Also dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt 2 Zentimeter runter.
Nee. Ach, das Ding, das kann nur ganz hoch oder ganz runter.
Nee, da gibt es auch Zwischenstufen, ne? Aber das so genau und fein zu justieren, dass das wirklich dann, sagen wir mal, 1,7 Zentimeter runter kann, das würde, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Lässt sich vielleicht auch umsetzen, aber nee, also das brechen wir jetzt mal ab, das Thema.
Okay.
Grundsätzlich eine Überlappung und Verwenden von Teilen hier und dort ist erfreulich und schön und ja, bin sehr gespannt. Also ne, was noch wichtig ist, bevor ihr jetzt gleich die 4.000 Euro oder 3.000 Euro irgendwo auf den Tisch legt, ist halt auch so, dass man sich bewusst sein muss, man braucht dann aber auch trotzdem für diese Gruppe dann den XD-Freilaufkörper. Ne? Also am Rad, das heißt, ihr könnt jetzt nicht euer normales 11-Fach-Rennrad nehmen, was bisher Shimano gefahren ist und sagen, juhu, denke ich mir jetzt endlich die SRAM ran, also neuer Freilauf wird nötig, genauso wie es ja auch bei der Shimano Mountainbike 12-Fach-Gruppe ist. Das, wie ich finde, ein etwas unerfreulicherer Trend, dass es da dazu kommt, dass da immer wieder Unterschiede gemacht werden, anstatt es zu, wie sagt man, du kennst das besser, vereinheitlichen.
Sind die eigentlich noch kompatibel zu Shimano? Also könnte ich da eine Shimano-Kassette verwenden?
Nee.
Mit der AXS?
Nee. Nee, nee, nee.
Das die machen da jetzt ein ganz eigenes neues Ding.
Ja, aber ne, früher, also ich, das war ja eher, also im Nachhinein betrachtet, war es ja auch eher ungewöhnlich, dass Shimano und SRAM da so lange kompatibel miteinander waren. Ne? Campagnolo macht ja auch andererseits schon lange ihr eigenes Ding. Ob man jetzt einzelne Teile dann da immer so verwendet und ne, es gibt ja auch, also ich kenne jemanden, der hat an seinem Fahrrad ganz, ganz wild gemischt Shimano, SRAM und Campagnolo und behauptet steif und fest, das ist das Beste, was man überhaupt machen kann. Möchte ich jetzt mit einem Fragezeichen versehen, aber wenn er davon überzeugt ist und das machen möchte, dann soll er das, ne? Aber
ja.
Sonst ist es grundsätzlich so, dass man dann eher, also ich neige ja da eh sozusagen, mein Gott, bleib doch bei, wenn es die Komponenten von einem Hersteller aus einer Hand gibt, dann mach es doch. Es gibt selten Gründe, das nicht zu machen. Aber ne, Übersetzungen bei Kassetten jetzt vielleicht noch oder so. Aber ne, aber da gibt es ja auch zum Beispiel im Jugendbereich werden ja auch ganz oft Miché-Kassetten zum Beispiel benutzt, weil die einfach Abstufungen bieten, die von den normalen etablierten Herstellern gar nicht geboten werden, die aber nötig sind, weil da gibt es ja verschiedene Übersetzungsverhältnisse, die im Jugendbereich nur gefahren werden dürfen.
Hm.
Da ist man halt schon darauf angewiesen. Aber wenn du jetzt deiner 13-jährigen Tochter irgendwie die AXS-Gruppe dran machen möchtest an ihr Pukirad, dann wird es halt schwierig, die passende Kassette dann da zu finden für die Jugendübersetzung.
Ja.
Probleme?
Schade.
Probleme. Ja, aber. Und mal gucken. Also, es gerüchtet ja auch schon, dass da vielleicht noch andere Sachen dieses Jahr kommen von SRAM-Spekulationen, an denen wir uns natürlich nicht beteiligen wollen, aber kann mir gut vorstellen, dass da noch mehr kommt dieses Jahr
in die Richtung gehen. Irgendein Contender für die Ultegra, die i2.
Ja, das wäre wahrscheinlich, wie wir beide sehen, die logische Konsequenz oder das, was man, was mich nur wundert, ist, dass das halt wirklich, wirklich alles jetzt so kurz nacheinander kommen soll und das wäre halt, also weißt du, dass so viel neues Material rausgehauen wird innerhalb von so kurzer Zeit, das ist schon, also wenn man sich überlegt, wir hatten das ja auch schon mal das Gespräch und auch mit anderen, ne, welche Innovationen gibt es noch in der Fahrradbranche, also wo kann man noch Innovationen ansetzen, mal abgesehen von jetzt so Antrieben wie den von, helfen wir auf die Sprünge, Ceramic Speed von der Eurobike letztes Jahr, ne, wo das ja über diese Welle gelaufen ist, aber das sind ja jetzt, wenn ich mal so, ich sag mal Leuchtturmprojekte oder so, Proof of Concept oder etwas, was nicht in naher Zukunft an einem Rad dran sein wird. Aber so etwas, was du jetzt einfach kaufen und dir ans Rad schrauben kannst und trotzdem noch eine Neuerung ist in der Form, das finde ich schon bewundernswert, dass da dieses Jahr so viel sich abzeichnet, um es mal so rum zu sagen.
Ja, passiert echt und viel.
Wie schon mal angedeutet, ne, im Mountainbereich gibt es da ja noch viel mehr, weil es da einfach auch mehr Möglichkeiten gibt, sein Rad da nochmal so spezifisch aufzubauen oder etwas zu verändern. Insofern schöne Sache, die da SRAM gemacht hat.
Ich habe es übrigens geschafft, meine E-Tab mit dem Wahoo zu koppeln.
Ach.
Was im Nachhinein auch total simpel war. Und ich habe es einfach vorher irgendwie nicht richtig ausprobiert. Aber einmal gekoppelt ist das ziemlich cool, weil einem dann auch, also die Ganganzeige kann als zusätzliches Datenfeld im Wahoo aufgenommen werden.
Mhm.
Oder die Akkustände der einzelnen Komponenten wird angezeigt von den Schalthebeln und Umwerfer und Schaltwerk. Ja.
Okay.
Schon.
Und das, schon du kannst wahrscheinlich einfach, wenn die Gruppe einmal an war, also im Betrieb, konntest du einfach einen neuen Sensor dazu koppeln, wahrscheinlich, oder?
Ja, man muss einmal schalten.
Ja.
Mit der E-Tab und dann einfach auf Sensor hinzufügen beim Wahoo und dann sieht er die auch und kann einfach hinzugefügt werden.
Also wenn ich dann, da jetzt ohne irgendwie was anzugucken auf die Idee gekommen bin, dann frage ich mich, wie du da lange scheitern konntest.
Ja, ich hab mich mehr in der Theorie bewegt und es nicht einfach so versucht.
Der Theoretiker. Naja. Hauptsache, es hat am Ende funktioniert und das vielleicht auch als Tipp für alle E-Tab-Fahrer, die vor dem gleichen Problem standen, sich eher in den Theorien zu vertiefen, als es einfach mal auszuprobieren. Macht mal ein Loch in die Tonne, versucht es mal einfach, es scheint nicht so schwer zu sein. Reifen war ja auch immer schon eins unserer Lieblingsthemen hier und da ist jetzt vor kurzem auch was Neues wieder mal auf den Markt geworfen worden und zwar kann ich mich noch vor erinnern, als die ersten Vittoria Graphen rausgekommen sind. Das waren die Corsa, die, da hatten wir auch von denen welche zugeschickt bekommen, netterweise, die Graphen, die wie hießen die, Open, ich glaube Open Corsa Graphen, die ich da gefahren bin. Und das war nach wie vor jedem, der mich fragt und auch die Leute, die mich nicht fragen, erzähle ich immer, dass das der schönste Reifen ist, den ich je gefahren bin, bisher. Und ja, wenn ich Corsa in die Google-Suche eingebe, ist ja klar, was da kommt. Und Vittoria legt da jetzt auch nach. Also da wird es jetzt sozusagen die Vittoria Graphen 2.0 geben. Das der neue Reifen sozusagen von Vittoria. Und da kann man sehr, sehr, sehr gespannt sein. Weil also alles, was ich da bisher gehört habe und gelesen habe, ist sehr vielversprechend. Also ne, natürlich dann immer so, hier so und so viel Prozent noch schneller, so und so viel pannensicherer und. Denke ich mir jetzt immer, naja, okay, ne, wie viel kriege ich davon im Leben eigentlich mit? Aber das Entscheidende, sowohl sehr schön als auch, also sehr positiv als auch negativ, finde ich, den von mir favorisierten Open Corsa, was ja, ich sag mal, deren Renntrainings, Speerspitzenreifen ist, also das, was das, was man von denen als Bestes am Rennrad fahren möchte, gibt es ja in zwei Varianten. Einmal dieses von uns auch gerne gefahrene, wie nennt man es, Tunwalls, ne? Also diese braune Wand und die schwarze Wand. Und was jetzt, wie ich finde, das Kuriose an meinem Reifen ist, die schwarze Variante des Reifens, die also nicht mit der Baumwollkarkasse, ist tubeless. Tubeless Ready, glaube ich, hieß es da. Ja, genau, Tubeless Ready. Und die nicht schwarze, also die bei Vittoria nennen es Parasite Wall, die ist nicht tubeless. Und da kann man jetzt natürlich, ich habe mal angefragt, wo der Grund drin liegt, ne, habe ich keine Antwort bekommen, ist auch deutlich schwerer. Also 255, was heißt deutlich schwerer? Also 255 zu 290 Gramm ist der Unterschied. Macht jetzt bei mir nichts aus, ne, diese 35 Gramm, aber das wird sich wohl, ist dieser Unterschied in der Seitenwand zu suchen. Und so gerne ich die braunen immer gerne gefahren bin und auch weiterfahren würde, ist jetzt, denke ich mal, ist dann mal an der Zeit, die schwarzen auszuprobieren. Und da dann auch mal die Tubeless Ready zu fahren. Bin ich sehr
gespannt. Du willst unbedingt Tubeless fahren, oder?
Ja, also, das ist doch schön.
Hast du denn schon diese Ventile und was man da so.
Ja, ich fand auch, dass Richie jetzt schon ganze Zeit tubeless.
Ach so.
Ja, hast du nicht zugehört oder was?
Nee, scheinbar nicht.
Ich fahre mit Hutchinson-Reifen derzeit das Richie tubeless und bis auf einmal, als ich jetzt hier kurz vor Ziel vermutlich mal so ein kleines Löchlein bekommen habe, was ich aber dann ne, erst zu Hause gemerkt habe, fahre ich total easy, entspannt, ohne irgendwelche Probleme. Und deswegen. Ich bin da, ich will nicht sagen, dass man mich schon zu 100% überzeugt hat, aber also ich würde jetzt im Moment ungern wieder zurückwechseln.
Seit wann denn? Seit wann hast du die drauf?
Bestimmt schon ein Jahr.
Und hast du da auch mal die diese Pannenmilch erneuert?
Ja, auch völlig problemlos.
Okay.
Einfach Milch nachgekippt, fertig. Also, es war keine Raketenkunst. Also, Ventil auf, Milch rein, Ventil zu. Bam.
Ist das nicht eine Riesensauerei? Man muss erst das alte, also das Ventil rausschrauben und dann die Flasche dran halten?
Ja, man kann das, also du hast ja bei dem Tubeless-Ventilen ist das ja, ist das Ventil, ja, dieser Ventileinsatz abschraubbar, ne? Da schraubst du ab. Natürlich solltest du es nicht unbedingt, machst du das clevererweise in dem Moment, wo das Ventil oben ist, ne, dass da jetzt nichts irgendwie rauslaufen kann in dem Moment. Und dann bringst du quasi das Ventil auf die Stellung, ich sag mal, wenn du eine Uhr vor dir hättest, so auf 8 Uhr ungefähr, dass die Milch, wenn du sie reinpumpst, dann quasi runterlaufen kann. Und dann kippst du die Milch nach. Da wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Restmilch drin gewesen sein, ne? Aber da mir das Gewicht in dem Fall egal ist und da ja auch ein Großteil der Flüssigkeit jetzt durch den Reifen, ich weiß nicht, wie man das chemisch nennt, sich verdünnerisiert hat, habe ich das
diffundiert.
Diffundiert. Ja, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber es klingt gar nicht so dumm. Aber ne, deswegen, das war überhaupt gar kein Problem. Du musst ja, du musst den Reifen nicht abmachen oder sonst etwas. Also ich würde den Reifen jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen neuen aufziehe, dann kann ich mir vorstellen, dass das, dass die Demontage vielleicht eine Schweinerei ist. Aber das würde ich dann einfach irgendwie in, das sehe ich jetzt auch entspannt, ne? Ich würde den Reifen einfach oben aufmachen, ne? Würde den oben abziehen und dann versuchen, das Laufrad so sauber wie möglich da rauszuziehen, sodass die Milch weiter unten im Reifen sich gesammelt hat. Und dann würde ich den ja, rauswischen. Also ich sehe da jetzt, also ich bin dem, bin diese ganze, die Montage war auch überhaupt gar kein Problem. Also ich sehe das ganz entspannt.
Hm. Ja, vielleicht sollte ich das auch nochmal versuchen.
Ja, also es war wirklich, also ich hatte so, bei den ersten Fahrten hatte ich noch so ein bisschen irgendwie so ein komisches Gefühl. Da dachte ich mir, ich kannte die Reifen selber überhaupt nicht. Und dann hat sich aber hinterher herausgestellt, dass mein Laufrad auch wirklich sich eine Speiche gelöst hat und deswegen war alles ein bisschen wackelig.
Okay.
Aber andererseits, ob du jetzt mit dem Schlauch mit 70 irgendwie den Berg runterfährst und hast direkt einen Platten und verlierst schlagartig die Luft oder ob dir das damit passiert, es ist in beiden Fällen scheiße. Also ja. ich habe jetzt keine Situation, und dass das da runterspringen könnte, hatte ich auch irgendwie nie das Gefühl. Dafür habe ich es einmal so hoch aufgepumpt, irgendwie bis 10 Bar oder so etwas. Und wenn es das gehalten hat, ja, also finde ich auch unproblematisch. Also ich würde das, also ich finde die Continental 5000 in Tubeless wäre ein Reifen, den ich gerne mal nochmal ausprobieren würde. Den Vittoria hier werde ich gerne mal ausprobieren. Also ich bin davon durchaus angetan.
Ach, den gibt es auch in 32er Breite, ne? Den Conti 5000.
Mhm, genau. Ja, den Corsa gibt es nur in 23, aber da nicht Tubeless, sondern komischerweise Tubeless Ready nur in 25, 28. Ja genau, nur in 25 und 28, was ich ein bisschen komisch finde. Weil in 30 gibt es den auch, aber da dann nur nicht Tubeless. Naja, einfach mal ausprobieren. Mal angucken. Bist du noch da, Christian?
Ja,
ich bin. Okay, das klang jetzt gerade so, als wärst du weg gewesen. Also, Vittoria, wenn ihr sowieso gerne Vittoria fahrt, dann schaut euch den Reifen da gerne mal an. Wird es neu geben. Bloß, wenn ihr, wie gesagt, mir ist es auf den ersten Blick nicht besonders klar gewesen. Wenn ihr mal Tubeless ausprobieren möchtet, dann nehmt auf jeden Fall die schwarze Variante. Die braune ist nicht Tubeless ready. Da muss man dann drauf achten oder es zumindest schon mal im Hinterkopf haben bei der Reifenwahl. Aber du hast ja, du bist jetzt auch mit Reifen ausgestattet, oder?
Ja, ich bin mit ich wurde ausgestattet mit 3 Paar Challenge Reifen.
It's a challenge to mount them.
Daran wird es schon scheitern.
Ja, also du hattest dich da, glaube ich, wie war das? Ich habe dich, glaube ich, drauf, oder hattest du es selber schon gesehen, bei Twitter konnte man sich melden irgendwie, ne? Wie war es nochmal?
Bei Twitter?
Ich weiß nicht, wie jetzt. Oder da kam der Aufruf, da habe ich den Aufruf, glaube ich, gesehen.
Initial ging das, glaube ich, über Twitter, genau. Und dann weitere Kommunikation, Abstimmung per E-Mail. Und irgendwann hatte ich einen Karton vor der Haustür liegen mit 3 Paar Challenge-Reifen. Und ich überlege gerade, ob die tubeless sind. Muss ich mal nachgucken.
Ja, das müsstest du mal nachgucken. Dann können wir die auch gerne mal an einem Wochenende hier montieren. Weil du kommst ja eh vorbei, um nie zu montieren.
Ich krieg's allein nicht hin. Also das ist ja wieder das Gleiche wie schon mal. Die sind nicht vorgeformt. Die sind total platt und ich habe mich da so abgemüht. Ich habe 2 Stunden im Keller mit einem Mantel rumgerackert und ohne Erfolg.
Ja, es gehört zu einem meiner größten Momente, als ich ihn nach 5 Minuten drauf hatte und es präsentieren konnte, muss ich sagen. Ich gebe zu, dass der eine Schlauch dabei beschädigt wurde, was wir jetzt hinterher festgestellt haben. Das muss ich auch zu meiner Schande gestehen. Aber nichtsdestotrotz, das war nach dem Fahrradpass und dem, den ich in der Grundschule gemacht habe, schon ein bewegender Moment in meinem Leben. Ja, also jetzt fährst du bald mit Challenge auch wieder ein bisschen durch die Gegend.
Kann man gespannt sein.
Also es war, glaube ich, das war so ein Aufruf, dass man hat Challenge bei Twitter gemacht, dass man sich melden konnte, wenn man irgendwelche Gravel fahren, wenn man gravelmäßig unterwegs ist. Und da hatte man Leute gesucht, die für sie sozusagen testmäßig fahren. Das war, glaube ich, die initiale Geschichte. Nur, dass die Hörer mal so transparenzmäßig hier wissen, dass wir jetzt nicht hier bei Challenge unter Vertrag stehen oder so etwas.
Genau. Ja, da ist ein Reifen-Set, also ein Reifenpaar ist auch ein typischer Gravel-Reifen. Mhm. Aber die anderen beiden, die sind eigentlich ja eher so für Asphalt. Und in 2 verschiedenen Breiten, einmal ein 30er und einmal ein 35er.
Okay. Ja, werden wir wahrscheinlich mit der Zeit hier mal einfließen lassen, wenn du damit unterwegs bist und was.
Ja, auf jeden Fall.
Denke ich mal, sollte man dann in dem Moment machen, wo es dann auch passiert ist. Wir hatten bei der letzten Folge relativ viel Feedback bekommen zum Thema Navigation, was, wie, wo, wer mit navigiert und was es dafür noch für Alternativen gibt. Und ja, du hast dir das dann auch teilweise zumindest nochmal angeguckt, was da kam. Erstmal danke. Feedback ist immer super und wir freuen uns über jedes Feedback. Auch über das Feedback, was wir letztens, das habe ich schon im Velo Race erzählt, wir hatten eine iTunes-Bewertung. Achso, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns mal bei iTunes bewertigen. Wir haben da gar nicht so viele. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also, auf jeden Fall hat da jemand bei iTunes bewertet, das eigentlich ganz nett wäre, aber zu viel Profi-Content. Der hatte wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass es da Formate gibt. Und ich hätte beim letzten Mal so viel gegähnt. Also beim letzten Velo Race, da war ich einfach so müde. Aber fand ich auch
nett. Und das steht dann als Kritik in der Bewertung, ist ja, ja nett.
Nee, fand ich aber super. Also das war mir ja gar nicht aufgefallen, dass man das so mitkriegt, ne? Wenn ich, also das eine Mal, wo ich eingeschlafen bin und mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen bin, das hat keiner mitbekommen. Aber gehen schon. Nee, aber ist ja super. Dann kann man sich daran orientieren. Und ich bin ja nächste Woche hier auf dem Workshop, dem Podcaster-Workshop, der Subscribe hier in Köln. Dann lasse ich mir das mal mit so einer Mute-Taste nochmal genau erklären, wie das funktioniert. Weil das kann nicht so schwer sein.
Genau.
Und dann kann man daran ja arbeiten. Also deswegen jede Kritik immer gerne. Die werden wir aufnehmen und dann, ja, also außer dass ich jetzt mir beim Podcast eine Hose anziehen soll, kann man alles umsetzen. Also du hast jetzt nochmal angeguckt mit der Navigation, beziehungsweise in Teilen angeschaut.
Ja, also es gab ja so ein paar Hinweise, womit man sich auch navigieren lassen kann, unter anderem mit Navigi. Mhm. Und die gibt es ja auch schon ewig. Also ich möchte es nicht beschwören, aber ich kenne die auf jeden Fall schon seit mindestens 5 Jahren. Und die hatten auch schon ewig immer so eine Smartphone-App, eine passende dabei. Aber okay, jetzt mit einem Smartphone auf dem Fahrrad navigieren, das mache ich jetzt nicht unbedingt. Ja, aber dieses ganze Produkt, das hat sich dann doch in den letzten Jahren erheblich gemacht. Also vor allen Dingen die Webseite habe ich mir angesehen und das macht wirklich einen guten Eindruck. Und vor allen Dingen auch ein Feature, was wir ja gerne gehabt hätten, ist, dass Fernradwege, sofern es sowas gibt auf der Route, die ich da plane, eine höhere Priorität haben. Und das kann man bei Navigi auch einstellen. Also dann muss man einfach nur das Profil Freizeit wählen und dann werden diese Fernradwege auch bevorzugt für die Routenplanung verwendet. Und ich habe das direkt mal getestet und es funktioniert.
Also ich habe das, ja, was ich jetzt hier, also wir hatten ja beim letzten Mal, habe ich das ja auch immer durchgespielt mit sozusagen meiner Route, die ich mal so irgendwann mal fahren möchte, vom Geburtsort meiner Frau zu uns hier, also ne, ich sag mal kurz vor München bis nach Köln. Und da finde ich es aber schon krass, was da für Unterschiede, die Routen schon sehr unterschiedlich sind. Also du hattest eingestellt Freizeit, glaube ich, ne? Hattest du jetzt gerade?
Genau, Profil-Freizeit.
Also, wenn ich jetzt mal vergleiche, Profil-Rennrad wirft mir eine Strecke raus von 580 Kilometer. Kürzere Route wirft mir eine Strecke raus von 513 Kilometer. Und Freizeit wirft mir eine Strecke raus von 636 Kilometer. Das heißt, mit Freizeit fahre ich 120 Kilometer länger als mit kürzerer Route.
Ja, also da geht es dann halt wirklich darum, diese populären und großen Radwege dann eher zu befahren, anstatt möglichst schnell und kurz zu ankommen. Und das ist ja eh meistens der Fall. Also man muss sich halt entscheiden, will man möglichst kurze Route haben oder dann eher eine Route, die wirklich schön zu fahren ist. Mhm. Wobei, es kann natürlich auch beides zutreffen, also kurz und schön. Aber meistens ist es ja eher so, die kurzen Routen, die führen irgendwie zwar auf dem Radweg, aber dann irgendwo an der Bundesstraße entlang her. Und
es ist auch die Anzahl der Höhenmeter ist auch wirklich bei Rennrad so unfassbar. Also da fährt man wirklich nochmal zweimal so Berge rauf und runter, die bei Alltag oder Freizeit überhaupt nicht zum Tragen kommen. Ich finde die Darstellung ganz, ganz, ganz schön, dass man sehr schnell sozusagen die wie soll man das sagen, dass man sehr schnell das Höhenprofil auch gezeigt wird. Das kann man ja wahrscheinlich dann auch ändern, die Route nochmal, weil man fährt echt ein, also der Umweg ist schon krass, wenn man das sich so auf der Karte anguckt, ne? Also ich fahre im Prinzip von München einmal fast nach Kassel und dann nach Köln. Also
okay.
Also ich komme auf jeden Fall, würde ich dann mit dieser Strecke so in Siegen, also dass ich nicht nur bei dir vor der Haustür vorbeifahre, ist wirklich alles.
Über Hamburg.
Ja, aber es ist schön, alles super schön.
Schöne Strecke.
Also wenn das funktioniert, das Problem ist bei sowas, finde ich immer, ne? Wenn ich jetzt damit starten würde, ich guck mal eine andere Strecke noch, du brauchst ja schon so ein bisschen Gottvertrauen dann irgendwie. Weil wenn ich jetzt damit losfahren würde, da hätte ich nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie dann nochmal groß zwischendurch zu überlegen, mache ich das jetzt so oder mache ich das jetzt doch so? Ich habe mal gerade die Strecke zu meinen Eltern nachgeguckt. Also die ist aber 37,9. Die ist doch auch entscheidend anders. Also finde ich interessant.
Ja, ist auch immer schwierig zu beurteilen, wie gut das dann ist, ne? Weil zumindest wenn man die Gegend nicht kennt, vielleicht sollte man das einfach mal auf einer Strecke testen, die man gut kennt, und dann sieht man ja genau, wie gut dieser Algorithmus mit dem Profil für einen passt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit hier mit einer Wiki.
Ja, also ne, das sind schon sehr, sehr unterschiedliche. Also, bin gespannt. Also da würde ich das zum Beispiel mal machen, dass ich da mal die unterschiedlichen. Aber das ist jetzt eine Strecke von 40 Kilometern, weißt du, das ist jetzt auch nicht, finde ich, nicht so besonders aussagekräftig. So eine Streckenlänge irgendwie. Aber kann man ja mal ausprobieren. Bei Nievenheim geht's da, mein Jack. Naja, also Naviki, hattest du sozusagen die Überschrift des Ganzen, Freizeit für Fernradwege. Schaut euch das mal an, für die Leute, die beim letzten Mal kommentiert haben und sich für so etwas lebhaft interessieren, wäre das ein Punkt, wo man mal nochmal reinschauen konnte und das Thema vom letzten Mal aufgreift. Und vielen, vielen, vielen Dank für die Kommentare, die uns dazu erreicht haben. Da war einiges Interessantes dabei. Wer es noch nicht gelesen hat, sonst vielleicht auch nochmal reingucken. Und Open Route Service Map. Hattest du auch noch mal reingeschaut beziehungsweise erwähnt?
Ja, das ist so ein Projekt von der Uni Heidelberg.
Deswegen ist man auch direkt bei Heidelberg, wenn man...
Ja, genau, wenn man die Seite aufruft, openroadservice.org, dann als Startkarte erscheint erstmal Heidelberg. Sieht auch echt schick aus da. Ja, und das ist im Grunde was ganz Ähnliches, also... Man kann ja auch ähnlich wie bei Komoot oder Google Maps verschiedene Verkehrsmittel und Startpunkt und Ziel und so weiter. Präferenzen kann man auch noch einstellen. Und ich denke, das funktioniert auch ganz gut. Ich hatte es einmal getestet und bei mir hat das irgendwie nicht ganz so gut funktioniert. Diese Webseite hat bei mir ein paar Probleme gemacht.
Also dort unterscheidet sich aber auch unter normal, sind es 552 Kilometer hier, und unter also normal ist das, was die hier als normalen Fahrradfahrer, und dann 550, wobei ich habe jetzt hier Zentrum Oberschleißheim und Zentrum Köln gewählt, der Einfachheit halber. Aber die Strecken gleicht auch der Rennradstrecke, die mir, obwohl, nee, auch nicht wirklich, ja doch, Dieser Punkt Frankfurt stört mich halt immer, ne? Weil du musst ja irgendwie durch oder an Frankfurt vorbei, und das liegt halt genauso Luftlinie zwischen den zwei Orten. Das ist immer dieser Moloch.
Ja, also die Route, die führt dich durch Frankfurt durch, oder was?
Ja, also nicht jetzt direkt zentral durch Frankfurt, aber kenne mich jetzt in Frankfurt auch nicht so aus. Nee, sieht Liederbach am Taunus.
Das hat der Navigi vorhin besser gemacht. Der hat dich vorbeigeführt an Frankfurt.
Ja, ein bisschen schon. Aber was ich hier schön finde, ist ein Rollstuhlprofil. Also du kannst auch mit dem Rollstuhl eingeben. Ich kann mir ja vorstellen,
ist wahrscheinlich nicht für diese Distanzen. Nee, aber
aber auch noch ein Player sozusagen. Vielleicht sollte man mal so eine Sammlung von allen möglichen Navigationen anlegen. Vielleicht mag das ja mal ein Hörer machen, dass man einfach mal... Es gibt so eine Sammlung von Podcatchern mit allen Tools und allen Möglichkeiten, die sich da bieten, im Netz zu finden. Einfach ein Google Doc, wo alle Navigationssysteme drin sind. Vielleicht mag ja mal ein Hörer sowas anlegen für einen Google Doc für Navigation und das dann mal alles sammeln.
Ja, damit oder eine Excel. Dann kann man diverse Kategorien noch zur Beurteilung da drunter packen.
Ja, ja, also ob das jetzt ein Excel-Sheet online ist oder ein Google Doc oder ein Numbers Doc oder was auch immer, das sind ja dann nachgelagerte Dinge, aber sowas wär vielleicht mal was man machen könnte. Ich freue mich dann immer noch über diesen Gravel-Kalender, den wir irgendwann mal gefunden haben oder den du gefunden hast. Sowas in der Art. Also ich finde ja, solches Wissen ist immer, wir sprechen jetzt ein bisschen darüber, verlinken dann auch, aber dann ist es auch wieder weg, mehr oder weniger. Also das sucht jetzt jemand sehr gezielt danach. Aber wenn man mal so ein Sheet anlegen würde, das muss ja nicht direkt ein Wiki sein, aber sowas als Sammlung finde ich immer ganz cool.
Man muss Ideen pflanzen, sagt mein Chef immer.
Wer Visionen hat, soll zum Arzt. Helmut Schmidt. Ja, aber dann haben wir jetzt eine Idee gepflanzt. Grüße an deinen Chef.
Er hört das bestimmt.
Meinst du? Hört dein Chef deinen Podcast? Um Gottes Willen, das wäre gefährlich.
Nee,
obwohl bei uns, wenn er es, also ich weiß nicht, ob mein Chef den Podcast hört oder einer meiner Chefs. Soll er aber auch nicht gerne, würde mich freuen. Kommen wir jetzt so langsam zu dem Punkt, der diese Folge, die nächste Folge und die darauf folgende Folge ja auch so ein bisschen begleiten wird, und zwar deine Vorbereitungen für das Race Around the Netherlands, nicht Across, sondern Around the Netherlands. Und zwar deine Vorbereitung im Sinne von, was du alles shoppst, damit du möglichst den ganzen Kladderadatsch mitnehmen kannst. Du musst gleich nochmal aufzählen, ich hab die Liste noch hier, was du alles am Rad haben musst, verpflichtend. Das ist ja, dann ist auch jedem klar, warum die Holländer alle mit dem Wohnwagen immer unterwegs sind, ne? Weil die so viel dabei haben, dass sie irgendwie, also es passt ja in ein normales Auto gar nicht rein.
Ja, ja, für vielleicht das einmal kurz vorab. Also es gibt halt so ein Manual, also so eine Anleitung für dieses Rennen vom Veranstalter, und da steht drin, wie das Rad auszusehen hat. Und da gehört unter anderem zu 2 Frontscheinwerfer, also Redundanz ist wichtig, 2 Rückscheinwerfer, ein Retroreflektor, also irgendein Reflektor halt für hinten. Und der kann allerdings auch in einem von den Rückscheinwerfern integriert sein. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Also ich habe genau ein Modell gefunden, das das schafft, also ein Batterierücklicht, wo auch so ein Retroreflektor integriert ist.
Okay.
Von Cat Eye gibt es da einen. Und hat Gott sei Dank nicht viel gekostet, so 11 Euro oder so. Was man auch noch machen muss, reflektierende Folie an diversen Stellen an Rad- und Ausrüstung anbringen. Also an der Kurbel, an den Kurbelarmen halt, an der Sattelstütze und am
Helm.
Am Helm, genau. Ja, und wenn man das nicht hat, es gibt so ein Check-up kurz vorm Start, und dann darf man nicht teilnehmen, wenn da irgendwas nicht stimmt.
Du hast mal vergessen, deine Fuß- und Handfesseln.
Stimmt, es sind keine Fesseln, aber man muss an den an den Fußgelenken und an den Armgelenken, meine ich auch. Also da steht leider nur Gelenke, deswegen bin ich mir nicht sicher, was die genau meinen. Also Fußgelenke macht natürlich Sinn, weil die Teile bewegen sich halt am meisten und fallen dann auf. Da muss man so auch noch so reflektierende Bänder drum wickeln. Die kriegt man Gott sei Dank auch für ein paar Euro bei eBay. Aber schon erstaunlich, was die sich da alles ausgedacht haben. Ich meine, natürlich macht das alles irgendwie Sinn, weil wenn man das alles montiert und angebracht hat, dann sieht man wahrscheinlich aus wie ein Weihnachtsbaum. Klar.
Ich habe ja gesagt, es gibt so ein Reflexionsspray von Holm, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Holmkoll, glaube ich, heißen die, oder Holmkoll.
Spray meinst du?
Ja, genau. Ich hätte dich einfach einmal von oben bis unten damit eingesprüht. Und dann Holmenkoll.
Holmenkoll. Und da, ein paar Stunden später hätte ich mich einmal gehäutet. Oder irgendwie.
Ja, gut. Das ist halt dann, ne, dann eine gewisse Risiko. Reflective Marking Spray. Also damit kann man dich einmal einsprühen und dann glänzt du wie ein Honigkuchenpferd. Ob du da jetzt in 20 Jahren für drauf gehst, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Ne? Da wollen wir jetzt nicht irgendwie.
Entschuldige, meine Tochter, die. Komm, Ellie, geh mal. Mach mal Tür zu. So.
So.
Sorry.
Also, gar kein Problem. Das kann nicht jeder das Glück haben, stummfrei zu haben wie ich. Ja, du hast jetzt also das Expedition Full Frame Pack Segel für den Rahmen gekauft.
Ja, genau. Ich dachte mir, da ist eh so ein strammer Wind in den Niederlanden. Warum das Ganze nicht ausnutzen?
Absolut.
Und sich ein Segel ans Rad bauen? Also ich habe jetzt quasi das Rahmendreieck freigeräumt, also die Flaschenhalter abgeschraubt und die Löcher der Flaschenhalter zugeklebt mit Isolierband. Das war noch so ein Tipp von Apidura. Das sollte man machen, weil das sonst irgendwelche zusätzlichen Steuerstellen sind für die Tasche.
Und ja, dann kommt das Wasser reinlaufen kann.
Ja, wahrscheinlich auch das, ja. Und da kommt jetzt in dieses Rahmendreieck dieses Expedition Full Frame Pack rein. Ich habe es auch schon reingepackt und das passt auch ja mehr oder weniger gut. Also auf der Webseite von Apidura, da gibt es so eine Tabelle, da kann man sein Rahmenmodell auch raussuchen und dann zeigt er einen an, welcher dieser Frame Packs am besten geeignet ist, weil es gibt drei verschiedene Modelle mit drei verschiedenen Volumina, irgendwie 7,5, 12 und 14 Liter, wenn ich mich recht erinnere, und das Bombtrack Hook XC, was ich da habe, da eignet sich das 12 Liter Modell am besten.
Ja, ist ja cool, dass die da so viele Räder aufgenommen haben, die dann da auch aufgelistet sind. Das ist echt cool.
Ja, also eigentlich sind gar nicht so viele Räder da drin, aber meins zum Glück ist mit drin. Ja, das.
Wenn ich mich recht entsinne, hatte Apidura damals auf der Eurobike auch Bombcheck-Räder als Ausstellungsstücke für ihre Tasche.
Ah, okay. Da ja, das erklärt so einiges. Hm? Ja, also 12 Liter von diesen 12 Liter Inhalt. Die Tasche ist übrigens von innen echt gut aufgeteilt. Also da gibt es einmal so eine Innenwand, so eine Trennwand, die ist mit Klettband befestigt. Also die kann man auch zur Not einfach an einer Seite lösen und dann baumelt die da so runter. Dann hat man einen ganz großen Raum. Oder ja, man klebt die halt fest und dann ist dieser ganze große Innenraum durch zwei geteilt. Dann gibt es zwei Reißverschlüsse, um auf diesen großen Innenraum zuzugreifen. Und auf der anderen Seite, da gibt es nur einen Reißverschluss und dann hat man da quasi für Unterlagen oder für irgendwelche flachen Gegenstände nochmal so einen großen Bereich. Das ist halt so eine zusätzliche Innenwand. Mhm. Ja, so für Dokumente würde man jetzt typischerweise sagen. Noch einen Ausgang für einen Trinkschlauch gibt es, weil ja irgendwie muss man auch Getränke mitnehmen und ich habe mir jetzt schon so eine Trinkblase gekauft, 2 Liter. Mhm. Die wird dann natürlich auch mit reingepackt und dann ja habe ich noch 10 Liter über und mal gucken, was ich dann alles noch so reinpacken kann, weil das Ganze ist 7 Zentimeter breit und viele Sachen, jetzt zum Beispiel Schlafsack oder so, die sind halt auch zusammengepackt, dann doch noch ein bisschen breiter, also die muss ich noch woanders reinpacken. Aber so die schmaleren Sachen, die können alle mit rein.
Senf, Ketchup, Würstchen, Verpflegung halt.
Genau.
Ich habe bei solchen Sachen immer so ein bisschen die Windsorge. Aber wenn das jetzt, ne, also wenn du nun mal einfach Scheiß mitnehmen musst, dann musst du Scheiß mitnehmen. Und dann muss der Scheiß verpackt werden. Und dann geht da ja nicht viel, gibt es ja nicht viel andere Möglichkeiten. Und da finde ich auch, dass so ein Verstauen da in der Form sehr, sehr sinnvoll ist. Hast du denn mal, wenn du jetzt an Schlafsack, Zelt und so weiter ansprichst, also ich für meinen Teil finde ja diese Taschen, die man hinten dran, also du bist ja eher der Freund des Gepäckträgers und ich ja eher den Freund dieser Saddlebags, dieser großen. Ist das eine potenzielle Lösung für Schlafsack?
Ja, klar, da könnte man den idealerweise reinpacken. Das Problem ist nur, dass ich diese Saddlebags nicht mag. Ja. Also der ganze Schwerpunkt des Rades erhöht sich dadurch halt. Also es verschiebt sich alles so ein bisschen nach oben und das mag ich halt irgendwie überhaupt nichts. Mhm.
Wenn du einfach ein bisschen Blei in die Rahmentasche unten reintust, dass du dadurch quasi ne, physikalisch den Schwerpunkt wieder nach unten legst.
Ja, das könnte man machen.
Wär genauso klug wie eine versenkbare Sattelstütze ans Rennrad schrauben.
Ja, wahrscheinlich. aber viele Sachen, also zum Beispiel das Zelt, das ich mir auch gekauft habe, das passt mit in dieses Full-Frame-Pack rein, weil das nicht so dick ist. Mhm. Und Was ich mir noch holen muss, ist eine Lenkertasche. Da wollte ich mir auch von Apidua eine Racing Handlebar Bag holen. Und da passen dann wieder so dickere Sachen rein. Also halt Schlafsack.
Okay.
Und
würdest du denn, wie heißt die? Racing
Handlebar
Bag. Aber das sind nur 5 Liter, ne?
Ja.
Okay,
ja, das reicht aber.
Ja, das reicht für den Schlaf. Ich habe keine Ahnung von dem Scheiß. Ich sage ja lieber 5 Sterne als lieber eine Nacht 5 Sterne als 5 Nächte 1 Stern. Okay. Könntest du denn potenziell auskommen ohne irgendetwas hinten dran?
Ohne was?
Ohne irgendetwas hinten dran könntest du potenziell auskommen, also ohne Gepäckträger, ohne Tasche hinten?
Oder ja, also ich habe vor, im Wesentlichen nur diese 2 Taschen zu verwenden, also diese Full-Frame-Pack und diese Racing-Handlebar-Bag. Und vielleicht mache ich mir noch so eine Oberrohrtasche direkt hinterm Vorbau, so eine kleinere, mit 1 Liter Volumen, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, Smartphone oder so reinpackt. Aber mehr kommt da nicht dran an Taschen. Das müsste eigentlich auch alles reichen.
Dürfte man denn theoretisch eigentlich auch im Hotel übernachten?
Ja klar, du darfst es nur nicht vorher buchen. Also du kannst überall übernachten, du kannst dich auch schlau machen, wo du buchen könntest, aber du darfst nicht vorher buchen.
Das heißt, ich könnte bei Startschuss mich einfach nochmal 1 Stunde irgendwo ins Café setzen und dann anfangen zu buchen.
Ja.
Irgendwo albern ist, oder? Naja.
Ja.
Okay, aber wenn die Regeln so sind, ne?
Ja.
Das
genau.
Naja, also das sieht ja jetzt, das Schlimme ist, es sieht ja alles schön durchdacht aus und diese ganze Langstreckenfahrerei macht ja auch Spaß, sich diese ganzen Sachen auszusuchen, aber draußen übernachten ist halt überhaupt nicht. Was gehst du davon aus, wie viele Nächte? Wirst du 3 Nächte dann draußen schlafen?
Ja, das ist ja schon fast wieder das nächste, eins der übernächsten.
Ah, okay, Themen. Nee, dann warten wir damit. Also das war, ja, kann ich nachvollziehen, ich weiß ja wie. Ja, also klingt gut. Jetzt ist es gekauft. Ne?
Ja.
Jetzt muss auch mit. Also egal, was ist.
Ja, genau.
Aber komm mal.
Ja, erzähl. Sorry.
Nee, ich wollte schon auf den nächsten Punkt hinaus sozusagen, ja. dass du dann auch gleichzeitig, also du bist jetzt quasi, wie nennt man das nochmal? Eigenheimbesitzer.
Genau. Ja, es gibt halt 2 Möglichkeiten, entweder ein Biwi mitnehmen. Also so
ein was? Ein Hiwi?
Ein Biwi. Nicht Hiwi, Biwi. Bifi, nur mit V.
Hiwi?
Naja, das... ja, das ist einfach so ein Schutz wie soll man das nennen, so ein Mantel für den Schlafsack, wo man dann auch noch die Isomatte reinpacken kann. Und, aber ich konnte mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, so ein Ding zu schlafen. Also klar kann ich mich in sowas reinlegen und auch versuchen zu pennen, aber das...
Das ist halt stelle ich mir das gerade richtig vor, wie so ein flexibler Sarg?
Ja, das ist einfach so ein... ja, so ein Sack halt, wo oben beim Kopf so eine Öffnung ist, damit du noch ein bisschen rausgucken kannst. Und du packst da alles rein. Also du packst da halt die Isomatte als erstes rein und darauf dann deinen Schlafsack und dann quetschst du dich da noch irgendwie zwischen. Und gegen Regen bist du so mehr oder weniger geschützt. Aber ja, das ist...
Nee.
Also ich habe mich auf jeden Fall für die andere Variante entschieden.
Hätte ich
weiß
auch.
Natürlich... Ja, und hab mir halt so ein Zelt gekauft, was
749,95 €, mein lieber.
Ja, das ist ja der EVP, also es gibt's schon billiger. Also 20% billiger.
Das ist so klein wie eine 1 Liter Wasserflasche, wenn man es zusammenpackt.
Ja, also es ist wirklich super klein und auch extrem leicht. Also es wiegt 500 Gramm.
Krass.
Das ist unvorstellbar. Und ich habe das gestern zum ersten Mal aufgebaut. Und ja, ich habe es erst in der Wohnung versucht, aber das ging nicht. Dann habe ich es im Garten aufgebaut bei meiner Mutter. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Wobei, da stand irgendwo, in 2 Minuten wäre das aufgebaut. Das hat jetzt beim ersten Mal nicht geklappt. Aber gut, es geht in Zukunft hoffentlich schneller.
Okay,
aber das hat auf jeden Fall gut funktioniert und es steht auch gut. Und
vielleicht sagen wir nochmal kurz, welches es ist. Das ist das Nordisk Lofoten 2 ULW. Wahrscheinlich das leichteste, aber der definitiv das kleinste Zelt.
Ja, also es ist ein Zwei-Personen-Zelt.
Das ist für zwei Personen?
Das ist für zwei Personen.
Wie soll denn da zwei Personen reinpassen? Entschuldige.
Doch, das geht. Ich habe da ja gestern einen Ring gelegen und
Wer hat denn da noch dran gelegen? Deine dreieinhalbjährige Tochter oder welche andere Person hat da noch mit reingepasst?
Nee, ich habe alleine drin gelegen, aber das ist auf jeden Fall für zwei Personen ausgelegt. Und,
also pass mal auf, ich möchte jetzt mal kurz hier ein bisschen, also ich habe ja immer hier den Floorplan. Ne? Das Zelt ist, wenn es aufgebaut ist, 70 Zentimeter hoch. Ja? Das heißt, da würde ich ja schon den ersten Anfall kriegen. Und dann ist es in der Länge 2,20 Meter.
Ja.
Und in der Breite, an der breitesten Stelle 1,20 Meter. Ich erinnere mich noch, wie ich mal mit einer Partnerin ein 1,40 Meter Bett hatte. Das war schon manchmal ein bisschen kritisch, aber 1,20 Meter ist ja noch mal näher. Und dann müssen wir uns hinten und vorne auf 55 Zentimeter, also ich sag mal, mit zwei Personen, ist schon, da muss man sich schon mögen.
Ja, es ist schon kuschelig, aber ich habe da ja auch eigentlich gar nicht vor, drin mit jemand anderem noch zu liegen, sondern...
Wer weiß, was sich in Holland noch ergibt, was sich da unterwegs auftut. Ja.
Genau, Frau Antje, hallo. Nee, sondern einfach so Taschen und so noch mit ins Zelt zu nehmen, wenn ich dann da drin penne.
Ja, dann dein Kuscheltier nicht vergessen.
Mein Kuscheltier natürlich. Ja. Mhm. Und ja, das funktioniert auf jeden Fall und ist echt erstaunlich, wie dünn dieser Stoff ist und dass das Ganze dann auch noch wasserdicht sein soll, also bis zu einer bestimmten Wassersäule, schon echt irre.
Hast du auch direkt mal vorab schon mal die Lofoten-Ersatzstangen mitbestellt, weil wenn du beim ersten Mal abends im Dunkeln dann nochmal kurz für kleine Langstreckenfahrer musst und dann auf dem Rückweg dir deine Stange da abreißt, dann kann ich mir schon das wäre so das Erste, was ich noch zusätzlich kaufen würde.
Ja, es war Gott sei Dank direkt so ein Reparaturkit dabei, wo auch so eine Ersatzstange dabei ist und diverse Flicken und Bonuspack nennen die das. Also man ist da schon ganz gut ausgestattet und ist auch alles echt durchdacht und vor allen Dingen die Heerringe, das muss man mal gesehen haben. Also das sind so, das sieht aus wie Titandrähte. Also ist so ein ungefähr 2 mm Durchmesser dicker Stahldraht und das ist halt Titan und mit hinten so einer kleinen Öse und das soll dann ein Hering sein. Also die Dinger,
ein Gramm,
die, weiß ich nicht, steht das da?
Ein Gramm, auf jeden Fall, 5 Teile im Set.
Okay, die Dinger, die taugen auf jeden Fall nicht. Also das hält irgendwie nicht richtig im Boden. Aber da sind Gott sei Dank noch stabilere Heringe dabei. Die können mehr. Also die werde ich auf jeden Fall den eher mitnehmen.
Das sind die Triple Twister Heringe.
Ja, genau.
Aus Aluminium. Aber du musst nur die Titan nehmen, die wiegen ja nichts. Also da muss er.
Ja.
Also ich würde alle mitnehmen und in der freien Wildbahn die Titan erstmal ausprobieren, dann wenn die nichts taugen, dann würde ich sie direkt vor Ort entsorgen. Du hast natürlich das Burnt Red genommen, oder?
Nee, ich habe jetzt das, wie heißt das, Forest Green. Also das Burnt Red sah auch schön aus, aber ich dachte mir, das andere fällt weniger auf.
Ich wollte schon sagen, damit die Bären dich im Wald schneller finden.
Ja. Wobei Wildcampen ist natürlich auch in Holland nicht erlaubt. Also das einzige Land, wo das scheinbar erlaubt ist, ist Norwegen. Also ich wüsste sonst nicht, wo man das einfach so legal machen kann.
Ich glaube in Schweden auch.
Okay.
Das ist jedermanns Recht, jedermanns Pflicht, also jedermanns Recht, auf jedem Privatgrundstück auch irgendwo sein Zelt aufzuschlagen, mit der verbundenen Pflicht, so zu hinterlassen, wie man es vorgefunden hat.
Ja, genau. Man darf nur nicht in der Nähe des Wohnhauses. Also der Besitzer des Grundstücks darf einen nicht aus dem Wohnhaus sehen. Ah, okay. Dann ist das okay, wenn man da irgendwo auf dem Grundstück sein Zelt aufbaut. Ist schon interessant.
Ja, Skandinavien mit Wohnmobilen waren wir mal unterwegs mit mehreren Menschen.
Okay.
Da hat man das dann auch, da wusstest du sehr, blöd gesagt, du weißt ja nicht, wenn du irgendwo da an einem schönen See oder so an einem Ufer stehst, da weißt du ja nicht, wem gehört das jetzt hier. Ne? Also wenn du kein Haus siehst. Das hat dann aber, manchmal kamen dann wirklich am nächsten Morgen irgendwie die Besitzer vorbei und brachten einem irgendwie Eier, Milch und Brot. Aber der Skandinavier als solcher ist ja ein netter Mensch. Die meisten jedenfalls. Ja, aber. Und was machst du dann? Einfach dich über die geltenden Gesetze hinwegsetzen, du alter Revoluzzer?
Ich glaube, das brauche ich gar nicht, weil wenn man jetzt auf der Karte guckt, nach Campingplätzen in Holland, da ist halt so, ja, gefühlt, an jeder Ecke ist ein Campingplatz. Also man kann es natürlich trotzdem machen, wenn man sich jetzt irgendwie diese 10 Euro sparen will, die das dann vielleicht kostet, aber also ich denke mal, es wird kein Problem sein, da irgendwo einen Campingplatz zu finden.
Ja, und du hast dann ja auch die Möglichkeit, dann mal zu duschen in Ruhe und so, ne? Das wäre
ja, ja, das ganz großer Vorteil. Ja,
entscheidende Kriterien.
Einfach mal duschen. Ja.
Mann, nee, Mann.
Ja, das sollte dann also alles funktionieren. Und wie gesagt, das Zelt, das passt gut in diese Full-Frame-Pack rein. Und Isomatte habe ich mir auch noch geholt von C2Summit. Die ist auch relativ leicht, also so 400 Gramm wiegt die und auch super kleines Packmaß, die passt da auch noch mit rein. Mhm. Was mir jetzt noch fehlt, ist ein Schlafsack, so jetzt von Equipment her, was größere Ausrüstungsgegenstände betrifft. Und aber mit dem werde ich noch ein bisschen warten, so bis man zumindest so ungefähr sagen kann, was für ein Wetter das wohl gibt Anfang Mai. Mhm. Weil davon hängt das auch ab, wie dick oder wie gut der isolieren muss, der Schlafsack. Mhm. Nützt ja nichts, wenn ich mir jetzt einen hole für minus 35 Grad und das gibt da, also ist unwahrscheinlich, dass wir diese Temperaturen da Anfang Mai haben, aber was ich so gehört habe, kann es schon mal gut sein, dass da nachts dann 5 Grad sind oder auch 0 Grad, je nachdem. Und wenn ich dann jetzt so einen Schlafsack habe, der einen Komforttemperaturbereich hat von 14 Grad, dann wird das schon ziemlich eng.
Was hast du denn da selbst genäht? Das habe ich da noch das Bild davon gesehen.
Achso, ich habe, weil dieser Boden von dem Zelt, der ist halt auch super dünn und, ja. Nee, jetzt, Elli, jetzt geht nicht. Okay. Ja, danke. Sie hat gemalt. Ja, der Boden ist halt ziemlich dünn und deswegen habe ich mir noch so eine Zeltunterlage gekauft. Also, das ist einfach so ein Synthetikstoff und den kann man dann selber zuschneiden.
Mhm. Ja, und aber blöd gefragt, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem, nur zum Verständnis, dafür habe ich doch die Isomatte eigentlich, oder? Also,
nee, die Isomatte, die nimmst du ja mit ins Zelt rein, da legst du deinen Schlafsack drauf. Und
dieser Zeltboden wird außen.
Genau, das ist quasi ein Schutz für das Zelt, für den Boden des Zeltes.
Ich verstehe.
Da, weil wenn der irgendwie löchrig wird und dann kommt da Feuchtigkeit rein, ist ja auch irgendwie blöd. Deswegen, und dieser Stoff, dieses Material, das Quadratmeter kostet 5 Euro. Also ich habe jetzt 3 Quadratmeter genommen.
Das legst du dann einfach auf den Boden, machst da im besten Falle dann nochmal deine ganz, ganz dünnen Heringe dran und baust dann das Zelt da drauf. Jetzt verstehe ich das überhaupt nur.
Ja.
Das war mir noch nicht klar. Ich dachte, das wäre sozusagen die Funktion einer Isomatte, also eines Zeltboden, den Zeltboden zu verstärken und dann nochmal auf diesen Zeltboden dann, okay, aber kann ich ja nachvollziehen, nee. Also ein 750-Euro-Zelt, dass man den nochmal von unten gegen den Boden schützt. Vielleicht kommt ja auch so ein Maulwurf von unten reingefressen.
genau, oder Wattwürmer.
Ja, Wattwürmer, genau, der gemeine Wattwurm. Mein Vater ist mal aus dem Urlaub wiedergekommen und hatte ganz komische Verletzungen an den Beinen und er hatte immer den Drang, dem ist immer passiert, dass er am Strand oft eingeschlafen ist und dann haben den Sandflöhe gebissen oder Sandwürmer, ich weiß nicht, Würmer oder Flöhe und hat er ganz zerstochene Beine und keiner wusste woher, bis irgendein Arzt es entdeckt hat. Nun gar, hallo Papa, jetzt habe ich dich auch hier völlig blamiert. Gut so. Ja, also es fehlt jetzt noch der Schlafsack. Wenn da Hörer jetzt mal einen Tipp noch haben für dich, dann, aber du bist da wahrscheinlich mit Tipps schon mehr als gut versorgt, gehe ich mal von aus einfach.
Ja, ich habe, es gibt so einen polnischen Hersteller, Cumulus heißt der, und die machen eigentlich ganz, ganz nette Produkte. Also unter anderem halt auch Schlafsäcke und diese ganze Outdoor-Equipment-Palette halt auch. Und die Schlafsäcke, die sind auch recht günstig, also den ich mir da jetzt rausgeguckt hatte, der kostet 270 Euro und wiegt halt 350 Gramm. Ist eigentlich auch nichts. Wobei diese ganzen Nichts, wenn man das alles zusammenrechnet, da kommt natürlich doch etwas zusammen.
Ja, das machst du in der Summe.
Isomatte 400, Zelt 500, sind schon 900, dann noch der Schlafsack 350, sind 1,25. Ja, aber okay, dann hätte ich
halt. Waren das jetzt Euros oder Gramm?
1,25 Kilo.
Achso, okay. Ich dachte am Anfang, du meinst, da kommt einiges zusammen in Bezug auf Geld. Aber,
ja, okay, das auch.
Ja, wahrscheinlich ist das am Ende, bezahlst du einfach für jede. Muss man ausrechnen, wie viel du pro Gramm dann bezahlt hast.
Ja, meine Frau meinte schon, ey, da hättest du auch jeden Abend einfach in einem richtig schicken Hotel nächtigen können.
Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es wirklich nicht sagen, aber dieser Gedanke kam auch bei mir auf.
Das stimmt ja auch.
Ja.
Also.
Gibt es nichts zu leugnen, aber dann sagst du, ja. Dann hast du wahrscheinlich gesagt, und wo ist das Abenteuer?
Ja, und vor allen Dingen beim Hotel ist auch immer so eine Sache, dann fängst du das Diskutieren an, ob du das Fahrrad mit aufs Zimmer nehmen kannst und nach ein paar Tagen sieht das auch alles nicht mal so sauber aus und naja.
Ja. Ja, aber dann kommen wir direkt mal zur Streckenplanung, oder? Als nächsten Punkt, weil da hat sich ja auch,
ja.
Was, hat sich auch was Erfreuliches getan.
Ja, da es gab eine Verlängerung. Also eigentlich betrug die Distanz 1670 Kilometer und die Strecke, die führte über so ein ich glaube, das ist der längste Abschlussdeich in den Niederlanden. Ich habe lange überlegt, was dieses Wort bedeutet, weil der trägt den Namen Afsluit Dyk. Und das heißt halt nichts anderes als Abschlussdeich. Mhm. Ich wurde gestern aufgeklärt. Naja, auf jeden Fall, der ist ab 1.4. gesperrt für Fußgänger und Fahrradfahrer, für den Pkw-Verkehr nicht. Und ja, deswegen haben die jetzt die Route ein bisschen umgeplant und die Strecke ist jetzt 200 Kilometer länger geworden und hat jetzt 1890
also das, Kilometer. Ich dachte, das wäre eine Brücke gewesen, diese A7 da drüber. Ist das?
Ich meine, das wäre ein Deich.
Na,
Brücke,
okay.
Meinst du?
Ja, also okay. Ich dachte, das wäre, weil dann irgendwie eine Autobahn ja drüber fährt, ne? A7. Ich meine,
das wäre ein Deich.
Aber so oder so, ne? Im Ergebnis, was das Entscheidende ist, was hinten rauskommt, ne? Und du darfst mal einfach was von 1,6 auf 1,8, hast mal einfach deine Strecke um rund 12-13% verlängert.
Ja, genau. Also der dieser Deich, der trennt quasi das Isselmeer vom restlichen Meer und
ach, das ist das. Ah, okay, der Deich am Eiselmeer heißt das, glaube ich.
Eiselmeer, genau, Isselmeer. Ja, und ich fahre jetzt quasi da einmal so drumherum durch an Rotterdam vorbei und ja.
Einmal durch den Rotterdamer Hafen, sehr, sehr schön. Also das ist bestimmt.
Wahrscheinlich. Ja. Total romantisch.
Ist jetzt aber auch schon egal, oder? Oder hat sich jetzt doch ein bisschen...
Ja, also einige Teilnehmer, die haben jetzt doch so ein paar zeitliche Probleme, weil die scheinbar ihren Zeitplan so eng geplant haben, dass die jetzt schon sagen, dann kann ich jetzt doch nicht teilnehmen, weil das Ganze jetzt dann voraussichtlich zu lange für mich dauert. Und jetzt vor ein paar Tagen hat der Veranstalter dann nochmal reagiert, und weil eigentlich hieß es, die ganze Strecke muss mit dem Rad zurückgelegt werden. Und es gäbe nämlich die Möglichkeit, über diesen Abschlussdeich mit dem Bus zu fahren. Und das Rad da reinzupacken, das ginge natürlich auch, aber das wollte der Veranstalter nicht, aus den genannten Gründen. Und jetzt haben sie aber eine Kehrtwende gemacht und gesagt, wenn man jetzt irgendwie zeitlich wirklich eng aufgestellt ist, dann kann man auch da mit dem Bus rüberfahren. Aber frag mich jetzt nicht, was ich machen werde, wenn ich da jetzt wirklich stehe. Das mache ich dann einfach so davon abhängig, wie ich mich fühle.
Ja, würde ich, glaube ich, auch machen. Also wie um das mal einzuordnen, bei welchem, also nach wie viel Kilometern ist das? Also an welcher Stelle sozusagen der ganzen Geschichte ist das? Oder sag mal einfach so, nach der Hälfte, nach zwei Dritteln oder irgendwie?
Einen Moment, da muss ich einmal kurz ins Manual schauen, da steht das nämlich. Oder? Nee, steht nicht drin. Ich tippe mal nach ein Drittel.
Okay. Das macht es ja noch.
Das sein?
Das macht es ja auch nicht gerade einfach. Nee, das ist wirklich ein Deich, der da. Also ich habe es jetzt gerade mal auf Google Maps aufgerufen, weil ich wollte es selber nicht glauben. Das ist. Das ist also wirklich einfach nur, so blöd es klingt, eine sehr lange Straße übers Meer von, ich schätze mal, so ungefähr 30, 35 Kilometern.
Ja, genau, es sind so, genau, so lang ist das, ja.
Das sieht auf dem, also ist eigentlich auch auf den Bildern sieht das auch wirklich sehr schön aus. Also schade eigentlich. Mhm. Schade, wäre schön gewesen,
darüber zu fahren. Ja, in der Mitte gibt es auch eine Tankstelle, da hätte man sich dann verpflegen können. Also da ist wirklich so eine kleine Insel in der Mitte.
Aber was ich nicht verstehe, warum der Autoverkehr weitergehen, fließen kann, aber die Fahrradverkehr nicht.
Also ja, das ist allerdings.
Aber die werden ihre Gründe haben. Also das.
Ja, die werden da irgendwas sanieren, tippe ich mal. Und ja, die Autos können sich glücklich schätzen, dass sie davon nicht betroffen sind.
Naja, also Pech gehabt. Aber ja. Kann ich, also ich finde, dass der Idee entsprechend könnte man da auch, also ich hätte da Verständnis für, wenn man sagt, okay, fahre ich mit dem Bus. Also mal abgesehen von diesen 200 plus x Kilometer, die man zusätzlich fährt, ich finde die Idee, man fährt um Holland herum und muss dann halt diese Stelle jetzt notgedrungen mit dem Bus fahren, das finde ich schon völlig akzeptabel. Also es würde mir jetzt, würde meiner Meinung nach jetzt nicht gegen die Idee sprechen, sondern es widerspricht eher für mich der Idee, du fährst dann ja wahrscheinlich irgendwie den Bogen um herum, fährst dann nach Amsterdam und fährst dann wieder hoch oder fährst du dann direkt wieder an die Westküste?
Nee, es geht wieder hoch.
Ah, okay, du fährst dann nochmal die Küste sozusagen entlang weiter.
Mhm. Und dann geht's runter und Middelburg und dann geht das ja auch noch nach Maastricht, dieser kleine Zipfel da im Südosten. Mhm. Da geht's auch nochmal runter. Ja, und dann wieder hoch zum Startort.
Ja, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie Zeit finde, da mal vorbeizuschauen. Irgendwo am Straßenrand stehe und ich kurz auslache. Oder mit dem Fahrrad und dann mal 5 Kilometer mitfahren und dann wieder zurück.
Ja. Ja, eigentlich hatte ich nämlich für die Strecke so 5-6 Tage eingeplant.
Ja, genau, darauf wollte ich jetzt zurückkommen. 5-6 Tage.
Genau.
Also 4 Übernachtungen.
Ja, oder vielleicht auch 5, je nachdem. Das Hauptproblem ist ja der Wind in Niederlanden. Ja. Also Höhenmeter hat man da jetzt nicht so viele, wobei insgesamt so um die 5000 kommen da auch zusammen. Aber auf die Distanz ist das ja quasi nichts. Wobei ich glaube, die treten alle so ziemlich zum Schluss auf, da halt in der Ecke Maastricht. Naja, aber ja, wie gesagt, 5-6 Tage und jetzt durch die 200 Kilometer mehr, also da kann man wahrscheinlich ja locker nochmal einen Tag drauf rechnen.
Kommst du,
und dann, ja.
Kommst du damit in Zeitprobleme? Also,
nee, bis jetzt nicht. Also ich habe 2 Wochen Urlaub, von daher sollte das alles klappen. Aber ja, ich muss mal gucken. Also vor allen Dingen, die Strecke, die führt halt gegen den Uhrzeigersinn einmal ja, um die Niederlande herum. Und wie die meisten halt wissen, der Winter kommt eigentlich immer aus Richtung Westen. Also das wird schon eine ganz schöne Plagerei, ein Großteil der Strecke. Also zumindest, wenn es windig ist.
Ja, aber andererseits hast du dann den Rückenwind hast du im zweiten Teil der Strecke dann, ne? Wahrscheinlich eher so ein bisschen, wenn du dein Segel setzt.
Genau.
Ja, aber ich könnte mir gut vorstellen, hier die Gegend Maastricht, Herlen, Sittard und so weiter, ne? Da bist du ja dann auch irgendwie, ich sag mal, so einen halben Tag unterwegs, je nachdem, was das für ein Datum ist, ob man da mal vorbeischaut. Muss ich halt ein bisschen zeitig danach mir richten, ne? Das sollte ja machbar sein.
Ja, ich habe ja einen Tracker dabei. Also jeder Teilnehmer da hat einen Tracker und da kann man das ganz genau sehen auf der Webseite, wo die alle sind.
Ja, oder auch mal, ne? Also wenn man weiß, okay, so, das lässt sich ja ganz gut nachvollziehen, wenn man weiß, okay, der ist jetzt die letzten 3 Tage mit dem Schnitt von so und so vielen Kilometern am Tag gefahren, dann weiß man ja ungefähr, wo du deinen Tagesstart, ne, wo Start und Ziel an dem gleichen Tag sein werden, dann kann man ja mal gucken. Und wenn du mir den Check dann vorher schickst, dann kann man das ja einigermaßen gezielt raussuchen. Ja, das wird ein großer Spaß. Ich bin gespannt.
Ja, ich hatte mir eigentlich auch mal so das Ganze so vorgestellt, dass ich ein bestimmtes Kilometerpensum pro Tag fahre. Aber ehrlich gesagt, so mit dem Wind, da habe ich so meine Zweifel, ob das so viel Sinn macht. Also ich werde einfach mir sagen, ich fahre von so und so viel Uhr bis es so und so spät ist und guck dann, wie viele Kilometer ich schaffe, weil ja,
hängt halt auch von dem das ist natürlich der Bedingung ab. Konzept ist mit Zelt und so weiter, ne, dass du nicht irgendwie gezwungen bist, zu Ort A oder zu Ort B zu fahren und da die Unterkünfte, die du vielleicht vorab gebucht hast, dann zu nehmen, sondern einfach auch sagen kannst, vielleicht hast du auch einfach Glück, dass du an einem Tag Schweinerückenwind hast, ne, und dann einfach hier das Segel setzen und dann einfach mitrollen. Kann ja auch sein.
Ja, oder es läuft einfach total gut am zweiten Tag oder wann auch immer und dann fährst du einfach noch.
Ja. Ich bin gespannt.
Wie das halt so ist.
Ich bin gespannt und freue mich.
Ja.
Das von außen zu betrachten. Und abends, wenn ich mich ins Kuschelige, wenn ich mir noch, wann war nochmal, 1. Mai Start? Oder?
1. Mai, 8 Uhr.
War das nicht ein Dienstag, Mittwoch, Donnerstag irgendwie? Oder sag's nicht. 1. Mai.
Ich meine, es ist ein Donnerstag.
Mittwoch.
Mittwoch, okay.
Ja, dann werde ich, ah, oh, was freut mich auf den Freitag. Da hat meine Schwester Geburtstag, da werde ich ein schönes kaltes Bierchen trinken zum Geburtstag meiner Schwester, mich danach kuschelig ins Bettchen legen und weiß, dass du irgendwo auf dem Campingplatz im Norden von Holland und bei 5 Grad gerade darüber flugst, dass aus der Dusche nur kaltes Wasser kommt. Aber ich habe danach auch nichts zu erzählen. Muss man sagen.
Ja.
Ach ja. Machen wir noch die letzten zwei kleinen Pünktchen, weil wir haben auch dafür, dass wir gar nicht so viel haben, haben wir schon lange gequatscht heute. Ich muss ja noch.
Ja, mal. Erstaunlich.
Was haben wir denn hier noch?
Tex Magnum.
Tex Magnum. Ja, das hast du. Ich habe mich gefragt, was mit dir los ist, dass du das bei uns auf die Liste setzt, weil eigentlich ist er jetzt. Also wolltest du Holland zu Hause nachfahren?
Nee, also was ich fand, also dieses Produkt, das wurde vor ein paar Tagen vorgestellt und ich fand es einfach beeindruckend. Also es sieht aus wie ein Laufband, nur dass man sein Rad draufstellt und ja, und das stellt sich halt auch der Strecke entsprechend in der Höhe ein. Also da werden Höhenmeter auch simuliert und vorne ist ein Monitor montiert. Das Ganze ist auch ein bisschen kostspielig.
Mhm. Ein bisschen kostspielig ist ein schöner Euphemismus. Was kostet der? 17? Nee, 8. Ah, oh, 8 nö, gar nicht so 8, viel.
8.500.
Aber der wurde schon, also da muss ich leider korrigieren, der war schon noch auf der Eurobike zu sehen im letzten Jahr.
Ja?
Ja.
Okay.
Kann sein, dass
aber
der jetzt ausgeliefert
wird. Kaufen, oder?
Dass der jetzt ausgeliefert wird, das kann durchaus sein. Ja, ist natürlich, ne, und also wer 8.000 Euro für einen Rollentrainer ausgeben will, wer genug Platz hat, um sich das Ding hinzustellen, ne, wem das Geld nicht wehtut, ist schon ein geiles Ding, ne? Aber andererseits, ob es sein muss, kannst du übrigens nicht selber aufbauen, ne? Also das ist doch so, dass die von Tax dann kommen und dir das dann da, wo du später betreiben wirst, aufbauen.
Okay. Also,
das gehört zum Service mit dazu.
Aha.
Ja, ja. Also dann kommt dein Freund, der freundliche Taxmann kommt dann. Ne? Mhm. Und oder vielleicht ist das jetzt auch schon der freundliche Garmin-Mann, der dann kommt, ne? Der nebenher nochmal deinen Tacho neu einstellen kann, wenn du ihn mal wieder nicht hinkriegst. Aber da, die kommen dann vorbei mit zwei Leuten, bauen das auf. Ich frage mich, die sehen ja auch viel. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel davon auf dem Markt später mal landen werden und wie viel davon verkauft werden an Privatpersonen. Aber ich, Monteur von diesem Trainer zu sein, das stelle ich mir wirklich geil vor. Weil du musst ja eigentlich nur in komplett fantastische Hütten kommen, wo Leute eigentlich einen extra Raum haben, so einen Fitnessraum oder so etwas, wo sie das Ding dann aufbauen.
Ja.
Ich glaube, da kriegst du viel zu sehen.
Ich glaube auch. Und da kriegst du bestimmt auch noch ein saftiges Trinkgeld.
Ja, da gehe ich auch von aus, ne? Aber oder stell dir mal vor, wenn ich einen geilen Gag, dass ich irgendwie so ein Student mit so einem 30 Quadratmeter Wohnung, wo Bude im Studentenwohnheim so ein Ding mal bestellt.
Ja.
Ich sage, guck aber recht, ne? Bau das mal auf. Mhm. Wenn das ganze Zimmer voll ist, nur mit diesem Magnum. Alles klar, danke.
Ja. Nachts legt er seine Matratze da drauf.
Ja, genau. Ja. Das stelle ich mir schön vor. Dann ein bisschen Hanglage. Ne? Da kannst du auch dein Zelten üben. Ja, so ein Zelt steht ja meistens nicht hundertprozentig gerade, sondern manchmal in die Richtung oder die Richtung ein bisschen krumm. Kannst du auch schon mal üben.
Ja, genau.
Oder
das Ganze hat allerdings eine Einschränkung. Und zwar mehr als 30 km/h geht damit nicht.
Ach.
Ja,
ja, aber ich sag mal, wenn du jetzt von mehr simulieren willst im Sinne von Watt, dann stellst du halt ein bisschen schräg hoch. Also das kannst du nicht schneller als 30 fahren.
Nee, okay, also bergauf und dann 30 km/h, das dürfte den meisten wahrscheinlich reichen.
Ich wollte schon sagen. Aber wenn das hier... Swift oder andere automatisch gesteuert, wenn der Band ermöglicht, Fahr- oder Laufgeschwindigkeit bis 30 km/h. Na okay, mit 30 km/h bist du bei Swift wahrscheinlich nicht so weit vorne.
Nee, das stimmt. Wenn du da teilnehmen willst, könnte das eine Einschränkung sein.
Müssen wir. Ich hoffe, dass an dieser Stelle unser wirklich sehr geschätzter Hörer Bebastel das hört. Vielleicht kann der mal einen Kommentar abgeben, ob er ist ja meiner Meinung nach meist vernetteste Mensch in der Swift-Welt, den ich zumindest über das Internet kenne. Vielleicht kann der mal eine Rückmeldung geben, ob er irgendjemanden kennt, der mit diesem Trainer unterwegs ist bei Swift und dort signifikant irgendwie Leistung erbringt. Das würde mich mal interessieren. Ob das bei den Swiftern auch Furore macht, sozusagen. Aber sieht schon geil aus, also das muss man lassen. Und wenn du vielleicht noch, ich kann mir auch für Triathleten da gut drauf vorstellen, ne? Laufen und Radfahren zugleich.
Ja, genau.
Vielleicht ist das
kann man klar. Einiges mit erschlagen.
Fully Interactive. Mann. Muss ab der Fernseher. Der Fernseher ist bestimmt dabei, oder?
Das denke ich mal, ja.
Ja. Schöne Sache. Und kommen wir noch zum letzten Punkt, der auch eine Frage, die mir das letzte Mal vor 3 Jahren, glaube ich, gestellt wurde, oder 2 Jahren gestellt wurde, aber immer mal wieder hochkommt. Wollt ihr nicht mal eigene Trikots machen? Und jetzt Auslöser nochmal drüber nachzudenken vielleicht, war, dass Rafa jetzt Custom macht.
Ja,
und genau. Du hast dir, also ich habe mir ihn ganz kurz angeschaut. Ja. Also jetzt mal ganz kurz gesprochen. Bei Rafa kannst du dir jetzt sozusagen dein eigenes Trikot zusammenklicken. Farben, also es sind schon so bestimmte Templates vorgegeben, ne? Im Sinne von Muster. Also du kannst jetzt nicht komplett frei wählen, sondern es gibt bestimmte, ja, wie soll man das sagen, bestimmte, was sind das, Grafiken oder Muster oder wie soll man das beschreiben? Also es gibt Vorgaben.
Ja.
Und mit diesen kannst du dann aber schon relativ flexibel dein Trikot dann gestalten.
Ja, genau. Also die Strukturen auf den einzelnen Kleidungsstücken, die du da verändern kannst, die sind vorgegeben,
genau,
aber, schon, ja. Aber die Farben und die Muster, die du da noch da drauflegen kannst, also da gibt es ja zig von Variationsmöglichkeiten. Und also das sieht alles schon ziemlich cool aus. Also es ist vor allen Dingen auch einfach zu bedienen und auch so vom Preis her finde ich das auch echt okay.
Was ich nicht verstanden habe oder wo du mir vielleicht helfen kannst, weil du es schon verstanden hast, ich habe mir mal die Trikots sozusagen, die es gibt, angeschaut, ne? Und was mich ein bisschen irritiert hat, ist, das ist das ganz normale, standardmäßige Classic-Trikot. Weil das hätte ich jetzt als erstes erwartet, dass es das einfach gar nicht gibt.
Vielleicht, weil das aus Merino ist und hier wird ja nur auf diesen Kunststoff gedruckt.
Okay, ja. Weil das hätte ich eigentlich erwartet so. Oder da hätte ich noch am ehesten Interesse dran gehabt oder gedacht, na okay, das könnte was sein.
Weil die Merino-Jerseys, die sind ja nicht bedruckt, die sind ja, also diese ganzen akzentuierten Farben, das ist ja reingewebt.
Na okay, das könnte, weil es gab nämlich mal von Rafa auf der Berliner Fahrradschau die Möglichkeit, dass du ein Logo oder einen Schriftzug quasi auf ein dort gekauftes Trikot draufsticken lassen konntest.
Ah, okay.
Deswegen war ich ein bisschen irritiert davon. Also es gibt quasi nur diese Pro Midway Jersey und das Classic Flightwide Jersey für die Herren in Kurzarmtrikot. Also das sind die 2 Trikots, die man da auswählen kann.
Da, und allerdings auch noch Bib Shorts und ich glaube Westen auch noch.
Genau, und halt so hier Handschuhe, Armlinge war ich natürlich direkt Base Layer. Solche Sachen gibt es auch noch. Wobei ich immer sagen muss, also ich finde eigentlich bei Hosen, bei der Hose habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht genau angeguckt, was man da individualisieren kann. Da kann man wahrscheinlich nur unten so ein paar Streifen individualisieren. Ich finde immer Hosen noch am unwichtigsten daran, ne? Weil eine Hose ist schwarz und ist schwarz. Trikots, du hast ein bisschen mehr mit rumgespielt als ich, ne? Du hast direkt ein Trikot gebastelt.
Ja, genau. Also man ist da relativ frei. Man kann auch noch eigene Logos hochladen. Die müssen allerdings im SVG-Format sein. Also das ist so ein vektorbasiertes Format, aber also man muss auf jeden Fall ein Logo im Vektorformat haben. Mhm. Da kann man jetzt nicht irgendein Bitmap hochladen, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Mhm. Und ja, dann also man kann da echt schöne Sachen basteln. Wenn man da jetzt irgendwas bestellen will, ich meine, man muss mindestens 5 Jerseys oder was auch immer zusammen bestellen.
Ja. Und dann ändert sich, glaube ich, auch je nachdem, wie viele es dann am Ende des Tages sind, der Preis nochmal, dass der bis auf 90, also zwischen 90 und 140 Euro kostet das Jersey. Ja. Ich gehe mal davon aus, bestellst du 100 Stück, dann wird es 90 Euro kosten, bestellst du 5 Stück, sind es 140 und alles dazwischen auch irgendwie. Ich bin gespannt. Also ich stelle mir da, ich habe da auch schon mit jemandem mal drüber gesprochen, so. Ich stelle mir das schwierig vor, weil so Custom-Made-Sachen sind halt immer schwierig, ne? Also weißt du, dann bestellt Verein Pussemuckel RC irgendwie ihre 20 Trikots und dann hinterher hast du dann doch eins, was irgendwie nicht passt und dann wird es wieder umtauschen und so. Also ich glaube, das ist ein sehr undankbares Geschäft und das muss man dann auch, ne, also das ist, glaube ich, nicht einfach.
Um es mal vorzusagen. Ich glaube, dass ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass man das nicht so einfach umtauschen kann.
Weil nee, das ist so ein eben, das ist bestellt, fertig. Also, ne, das ist wie Custom, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo einen Rahmen bestellst und sagst, hey, könnt ihr noch das und das verändern, könnt ihr das fräsen, könnt ihr das Plan machen und so weiter, kannst du danach auch nicht mehr umtauschen, ne? Weil es ist einfach wie die Individualanfertigung, kannst du auch nicht deinen Ehering zurückgeben.
Also, ja, genau.
Also, die meisten, die einen Ehering zurückgeben, haben ja auch ein anderes Problem als das, ne? Aber, nee, ich stelle mir das auch schwierig vor und oder dass man hier, wenn irgendwo bei einem der Trikots etwas nicht so hundertprozentig ist wie bei den allen anderen und so, dann, ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Geschäft. Und deswegen hat es mich auch ein bisschen verwundert. Na, es gibt ja schon lange Anbieter von individuellen Trikots, die dann auch im Prinzip so ähnlich wie Rafa da verfährt. Ne? Und die das schon sehr lange machen. Ich bin gespannt, ob das einschlägt und wie viele. Also die haben jetzt natürlich schon viele schöne bunte Trikots da auf ihrer Seite und viele Vereine, die das nutzen. Ich bin gespannt. Also wenn jetzt übertrieben viele Menschen, die das jetzt hören und sagen, wir hätten gerne ein Werder-Home-Trikot, dann könnten wir das, würde ich das glaube ich auch nochmal angehen wollen. Weil wir haben vor Ewigkeit, ich behaupte jetzt mal vor 4 Jahren schon mal so eine Umfrage gemacht und da kam schon einiges an Rückmeldungen, aber mittlerweile hat sich ja dann vielleicht auch der ein oder andere Hörer entschieden, sie uns nicht mehr zu hören und Hörer haben gewechselt und so weiter und so fort. Also vielleicht nochmal die Rückmeldung jetzt an uns am besten im Kommentarbereich, wer da wirklich ein Interesse dran hätte, so ein Trikot zu machen. Ich glaube, mein größtes Problem an der Geschichte ist, dass ich wirklich sehr, 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 sehr unkreativ in sowas bin und sehr schlecht. Also ich wüsste zum Beispiel nicht, ob man unser Lego-Männchen-Logo da einfach so verwenden könnte. Kann ich mir vorstellen, aber müsste man mal gucken, das auf Vektor zu ändern und dann da hochladen, ob das funktionieren würde, irgendwie das Lego-Logo und dann hinten drauf wieder Home oder irgendwie sowas. Aber vielleicht mal grundsätzlich mal so das Interesse. Wie gesagt, es kostet zwischen 95 und 140 Euro so ein Trikot. Kann ja mal so eine breite Rückmeldung kommen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann
ja, wenn jemand eine Idee hat, wie so ein Jersey aussehen könnte,
dann auch gerne. Kann man das, ich habe das nicht bis zu Ende durchgespielt. Kann man das sozusagen abspeichern dann oder so einen Screenshot von dem fertigen Trikot machen?
Ja, man muss sich anmelden und dann kann man es abspeichern. Dann ist das Design quasi unter den eigenen Account gespeichert. Oder man macht einfach einen Screenshot und schickt uns das und ja.
Im Prinzip fände ich mal gespannt, wenn sozusagen von uns allen jeweils die Lieblingsfarbe irgendwie drin auftaucht. Ne? Ich hatte schon mal sowas angedacht, auch mit, dass irgendwelche Ringe am Arm sind oder irgendwo anders, ne, wo dann im Prinzip deine, Markus, Chris und Thomas und meine, also 5 Personen, die Lieblingsfarbe irgendwo drin auftaucht, müssen wir nochmal abfragen. Also so eine 5, was
für Farbe? Dann hätten wir ein Weltmeistertrikot.
Muss ja nicht. Kann ja sein, dass ich weiß zum Beispiel nicht, was jetzt deine Lieblingsfarbe ist, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel blau sagen würdest, ne, wie dein Zustand, dann könntest du ja vielleicht zum Beispiel auch ein hellblau und ein dunkelblau sein, weil die Lieblingsfarbe vom Chris auch blau ist. Oder dann sagt der Thomas auch, hui, meine Lieblingsfarbe ist auch blau, dann haben wir 3 Blautöne drin oder so etwas.
Ja, meine ist auch blau.
Ja,
also
siehste.
Das ist schon mal ein Anwärter.
Ne, also da, wenn ihr da mal Ideen habt oder wenn jemand da in solchen Bereichen auch begabt ist oder sagt, hey, euer Logo ist zwar schön und gut, aber ich könnte in der Hinsicht auch was machen, ne, das muss ja dann auch nicht irgendwie kostenfrei sein oder so etwas, ne, oder dass man dann sagt, okay, ich habe da viel investiert an Zeit, dann übernehmen wir 50% des Trikots dann oder irgendwie sowas, ne? Aber erstmal wäre cool, wenn wir eine Rückmeldung kriegen, ob da überhaupt Interesse besteht. Das wäre das genau. Grundvoraussetzung, weil wenn nicht, dann muss er nicht, ne? Also wir haben ja auch alle, glaube ich, ein paar schöne Trikots in den Schränken jeweils.
Aber andererseits. Ja, aber cool. sowas ganz Eigenes zu haben und dann auch in dieser Qualität, die auch echt gut ist, also das finde ich schon reizvoll.
Naja, sprechen wir mal über die Handschuhe, die du immer wieder weggeworfen hast, oder die Überschuhe.
Ja, aber ich habe auch gesagt, also die Jerseys, die sind eigentlich von der Quali, also bis auf die Lightweight der Jerseys, die kannst du eigentlich auch in eine Pfanne, also in der Pfanne brauchen. Aber die, also die ganzen Merino-Sachen und okay, das ist jetzt kein Merino.
Eben, deswegen, das war ja, was mich daran störte direkt.
Ja, aber was habe ich denn? Habe ich so ein normales Jersey von Rafa, was jetzt hier bedruckt wird? Ich glaube nicht. Ich kann nichts zur Qualität sagen. Ich enthalte mich.
Wir wissen nichts, das ist Fakt.
Ja, ich doch an dem Nebel. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es okay ist.
Kann aber auch sein, dass nicht.
Ja,
Ja, aber ne, wie gesagt, es wird nur Sinn machen, wenn wir zumindest mal auf die Mindestbestellmenge kommen oder wenn jetzt eine große Anzahl an Menschen sagt, ja, alles klar, möchten wir machen. Deswegen, jetzt nur für uns wird es wahrscheinlich ein bisschen kostspielig, aber ja, gucken wir mal. Vielleicht könnt ihr uns schon mal bis zur nächsten Folge mal eine Rückmeldung dazu geben. Die haben wir terminlich noch gar nicht festgesetzt, aber das wäre dann die letzte Folge quasi vor deinem Holland-Spaß. Und möchte mich an der Stelle bedanken. Wie immer, du bist noch bei der, vielleicht sollen wir es noch erwähnen, bei der Cycling World nächste Woche, ne?
Ja, am Samstag.
Am Samstag. Samstag
bin ich da.
Also wenn, wenn ein Hörer da ist und Hallo sagen möchte, dann darf er das wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall.
Guckt einfach nach dem hübschesten Mann im Raum. Und dann nehmt ihn daneben. Und dann nehmt ihn daneben.
Okay, das
passt. Oder einfach, du bist wahrscheinlich am einfachsten dann da vor Ort via Twitter zu erreichen. Ne? Einfach kurz an twittern oder irgendwie sowas.
Genau, das kriege ich auch mit.
Viel Spaß. Ich bin ein bisschen neidisch, aber andererseits, ich freue mich gerade auch wie Bolle auf die Subscribe. Insofern ist das schon in Ordnung, wenn man da einmal ein Jahr blau macht bei der Cycling World. Das ist also am kommenden Wochenende, dem Wochenende 23. und 24. Ja, und danke, genau, ich wollte mich bedanken wieder mal für alle Spenden, für alles, was bei uns eingegangen ist. Patreon, PayPal, über die Amazon-Links getätigte Bestellungen, die euch nicht mehr kosten, uns aber immer ein kleines Zubrot geben oder zumindest, ne, also jetzt sowas ermöglichen, wie, dass wir vielleicht auch dann sagen, alles klar, wir brauchen nicht mit eigener Tasche in Vorleistung gehen für Trikots, sondern können das vielleicht von Spenden zumindest in Teilen finanzieren. Oder jetzt so ein Ticket zur Subscribe, was ich zur Hälfte davon, oder jetzt, ne, also alles das, was wir machen, dass wir das damit ein bisschen unterstützen können. Oder jetzt Afonic gleich, ne? Ich jag die Datei gleich zu Afonic hoch und das kostet Geld und das ist von euch. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen Dank.
Ja, so, dann machen wir dicht und wünschen uns allen noch einen schönen Sonntag. Ich lege mich jetzt schon mal wieder ins Bettchen und mache noch ein bisschen Nickerchen. Muss man ja ausnutzen, wenn die guten Lieben nicht da sind.
Ja, endlich mal Ruhe.
Endlich mal Ruhe. Tschüss.
Ja, ciao.